mit 50, 60 Kunden mache ich ja 10 Mio. mehr. Ich würde nie wieder zu so einer Anfängerzielgruppe zurückgehen, wo 1.000, 5.000, 20.000 viel Geld ist. So. Wir haben teilweise 5, 6 Kunden im Monat durch Twitter bekommen mit einem 30k-Ticket.
Krass, Alter.
Bei mir sitzt eine Brand, die macht 10 Mio. mehr in Deutschland und die schauen so auf mich runter, so, ja, erzähl uns mal, was du machst und so. Amerikanische Brand macht 10 Mio. Ja, tut mir auch leid, ich bin ja auch voll der Anfänger. Und ja, ich hoffe, ich bin groß genug für dich und habe genug Geld und sowas. Das ist kein Overnight-Success und das ist auch nichts Einfaches. Jeder geht durch die gleichen Pain-Points und durch die gleichen Hürden und die gleichen Challenges und gleichen Struggles. Du siehst es nur nicht. Du siehst nur nicht, dass ich hunderte Male mit zittrigen Händen in einem Sales-Call saß. Jeder hat Angst, aber erfolgreiche Menschen gehen einfach durch die Angst durch und machen es trotzdem. Vor 3 Jahren war ich auch nur ein hungriger Anfänger. Innerhalb von 3 Jahren habe ich mich halt an die Spitze gekämpft. Wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit größere Sachen mache und krasser auf die Kacke haue, dann kann es sein, dass irgendeiner einfach hardcore hustelt und mich aufholen will. Und dadurch kamen dann halt auch kranke internationale Brands auf uns zu, sowas wie ein Udi oder so. Kein anderer würde die Eier auf den Tisch legen und sagen, wir hauen jetzt mal 100.000 für ein Event drauf. Und keiner wird sich das trauen.
Alright. Gut, meine Lieben, wir haben heute ein magisches Interview. Ich sitze hier mit dem lieben Karl. Karl ist 25, hat vor 3,5 Jahren seine Agentur gestartet und hat mittlerweile das ganze Business auf nicht 40, sondern 41 Mitarbeiter hochskaliert. Und er macht keine klassische 0815-Agentur, sondern er macht was ich selber den Sebastian mehrfach gefragt habe, was macht er eigentlich? Wahrscheinlich werde ich es heute in absoluter Tiefe verstehen. Herzlich willkommen, Karl. Freut mich, dass wir heute gemeinsam am Start sind. Für die Leute, die dich nicht kennen, was machst denn du?
Ich bin Karl, 25 Jahre alt und habe eine Agentur, also bin im Dienstleistungsgeschäft und habe mich auf den Bereich Conversion Rate Optimierung spezialisiert. Das heißt, wir arbeiten mit großen E-Commerce-Marken zusammen. So viele davon wird man kennen im deutschsprachigen und internationalen Raum. Und wir helfen denen, dass deren Webseite besser performt. Das heißt, die kommen zu uns und sagen, hey Karl, hilf uns mal, dass wir eine bessere Conversion Rate haben, dass wir einen besseren Bestellwert haben. Und dann sorgen wir eben dafür, dass das läuft. So. Und dafür kommen die zu uns, hiren uns, bezahlen uns Geld und dann machen wir eben die Dienstleistung und sorgen dafür, dass die bessere Website-KPIs haben, um eben dann auch natürlich mehr Umsatz zu machen.
Ganz kurz Zahlen. Wie viele Sales-Leute habt ihr im Team?
Wir haben jetzt gerade den ersten, der geonboardet wird.
Wie hoch ist euer LTV durchschnittlich?
Gerade so im Schnitt bei so 100, 110.
Nur, dass ihr versteht, Leute, die Agentur, wie er sie gebaut hat, absolut unique, absolut geil. Wir gehen absolut deep dive rein, in den Start gerne mal. Du hast, was ich weiß, du bist 25, du hast gemeint, du bist schon circa 10 Jahre in der Journey unterwegs, oder? Wie war da der Start? Wie bist du in den ganzen Space reingestolpert?
Boah, das allererste, was ich gemacht habe, war damals mit 16. Also, dass ich kurz zum Background mit so 13 bis 15 hatte ich so eine Phase, wo ich in der Schule mich nicht so zurechtgefunden habe und das alles nicht so gecheckt habe und auch so nicht so den Sinn gesehen habe, weil ich immer so dachte, hey, ich will ja eigentlich eh nie in einem 9-to-5 landen. Und ich will ja eigentlich irgendwas anderes machen. So, und dann habe ich die ganze Zeit so gedacht, okay, das bockt mich alles nicht so an, die Leute checke ich alle nicht, das fühle ich alles nicht so, aber was soll ich machen? Und heutzutage habe ich das Gefühl, es gibt schon viele Blueprints, es gibt viele Wege, es gibt sehr viele Leute, die so Entrepreneurship, Unternehmertum, Selbstständigkeit lehren. So, es gibt viele Podcast-Formate, so, die das beibringen. Damals, als ich 16 war, also das ist jetzt 9 Jahre her, gab es das ganz, ganz vereinzelt. Und ich habe damals angefangen, super viele Bücher zu lesen und super viele so Videos mir anzuschauen von Tony Robbins, Grant Cardone, Tai Lopez, so den ganzen großen Leuten damals aus dem Space. Und in der deutschen Bubble waren das damals so ein Patrick Reiser, Misha Janicek, Brosep, so diese ganze Fitness-Bubble. Yeah. Und die habe ich mir halt wochenlang, monatelang angeguckt, jedes Video gefressen. Die fand ich halt alle richtig geil und inspirierend. Und jetzt rückblickend kann ich sagen, dass damals muss ich irgendwie unbewusst die Connection in meinem Kopf gemacht haben. Jeder, der ein frei bestimmtes Leben hat, macht, was er will, glücklich ist, rumreist, ist selbstständig. Und dann habe ich damals gedacht, okay, wie kann ich mich denn selbstständig machen? Habe erstmal irgendwie gegoogelt, bin online gegangen, hast so geguckt, okay, wie macht man online Geld? Wie kann man Geld verdienen? Welche Berufe zahlen gut Geld? Das Erste, was ich dann damals gemacht habe, weil das auch so ein bisschen Trend war, war Yeezys, Supreme, Jordans, also diese ganzen limitierten Sachen zu kaufen und danach wieder zu verkaufen. Und das war eigentlich das Erste, was ich gemacht habe. Das habe ich dann so mit 16, 17 gemacht, ganz gutes Geld verdient. Irgendwann war es dann so, dass halt zu viele Leute in den Markt gekommen sind und halt die Sachen nur noch gekauft haben, um sie zu verkaufen. Das heißt, es gab nicht mehr so viele Käufer. Das heißt, Kaufkraft ging runter, Margen ging runter, das Business wurde, hat keinen Sinn mehr gemacht. Bin dann da rausgegangen, bin dann mit 18, als ich das Abi gemacht habe, erstmal nach Neuseeland gegangen für ein Jahr. Bin dann zurückgekommen, wusste immer noch nicht, was ich machen soll. Hab dann erstmal angefangen zu studieren, um quasi Zeit einzukaufen. habe dann neben dem Studium mir direkt einen Kollegen gepackt und gesagt, hey, lass mal einen Online-Shop machen. Und dann haben wir einen Online-Shop gemacht.
Wie alt warst du damals?
Da war ich 19, 20.
Das heißt, eigentlich vor 5 Jahren hast du das erste Mal so, jetzt Yeezys flippen würde jetzt so als Grundlage sehen, passt, aber hast du eigentlich das erste Mal so richtig in den Online-Space tiefer reingeschnuppert?
Ja, würde ich auch sagen.
Interesting.
Und da haben wir dann halt Produkte verkauft, also Ladestationen, Handyhüllen und sowas über den Online-Shop mit Influencer-Marketing, Facebook-Marketing und eben auch über Amazon. Und das war so das erste Projekt, was wir halt richtig ernst genommen haben. Da haben wir, glaube ich, über die ganze Laufzeit 5.000, 6.000 Produkte irgendwie verkauft. Das war das erste, was dann halt so ein bisschen funktioniert hat. Und über den Zeitraum habe ich eben auch den Lars kennengelernt, der jetzt mein Geschäftspartner ist von der Agentur. Und der war damals Freelancer. Das heißt, der war damals schon als Freelancer zuständig, hat mit Online-Shops zusammengearbeitet. Und den habe ich dann quasi geheiert, um für meinen Online-Shop mit mir zusammenzuarbeiten. Das war dann im Oktober, November 2019. Und dann über die Jahreswende fing das ja alles an mit Corona, Lockdown und so weiter und so fort. Und da fand ich dieses ganze Thema Freelancing und auch den Bereich Verkaufspsychologie so spannend. Weil ich dachte mir, okay, E-Commerce ist irgendwie so, ich muss tausende, zehntausende Produkte verkaufen mit einem minimalen Puffer, damit ich ein bisschen Geld mache. Freelancing habe ich viel höhere Tickets, muss 1, 2, 3 Kunden abschließen und habe 10.000 Euro gemacht. Und das fand ich spannend. Und dann eben auch dieses Thema Verkaufspsychologie. Weil ich fand eh immer Psychologie, wie so Menschen funktionieren und sowas super spannend. Und als Lars mir dann das ganze Thema so näher gebracht hat, von wegen, das ist so quasi dieser Mix zwischen Menschenverständnis und Online-Marketing, ist Verkaufspsychologie, fand ich halt geil. Fand ich richtig spannend. So von wegen, wenn ich auf der Webseite das anpasse, da den Text anders schreibe, da das Design verändere, kaufen auf einmal mehr Leute. Also ich beeinflusse so die Kaufentscheidung. Das fand ich halt immer richtig faszinierend. Und da war es dann halt immer so, dass Lars und ich quasi alles zusammen gemacht haben.
Im August 2020,
ja,
kurz vor dem zweiten Corona-Lockdown, habt ihr euren ersten Kunden abgeschlossen. Genau. Das ist wirklich kurz her, okay?
Ja, haben damals alles zusammen gemacht. Und dann, also ich habe im September 2021 meinen Bachelor fertig gemacht. Also habe ich quasi so fast ein Jahr neben dem Studium quasi Vollzeit gefreelanced mit Lars zusammen. Das war auch das erste Businessmodell, was uns halt oder mir auch ermöglicht hat, Geld rauszuziehen. Ja. Also so 2.500 bis 5.000 im Monat zu machen. Und dementsprechend war es für mich auch klar, sobald das Studium fertig ist, ich gehe da komplett rein, ganzer Fokus. Wir haben dann halt so ein Jahr lang quasi immer so One-Off-Projects gemacht. Das heißt, mal einen Online-Shop bauen, mal einen Text schreiben, mal eine Analyse machen oder so. Und dann haben wir halt irgendwann gecheckt, okay, jeder Monat, jeder erste des Monats ist halt auf Null.
Ja, ja.
Du weißt gar nicht, was kommt. So, vielleicht kommt diesen Monat ein Kunde, vielleicht kommt diesen Monat 5 Kunden, vielleicht kannst du diesen Monat dir 1.000 Euro auszahlen, vielleicht 5.000. Da haben wir dann so langsam am Offer rumgeschraubt und an der Dienstleistung, dass wir halt weggehen von Einmalzahlungen hin zu, wir haben irgendwie ein Modell, was uns einen monatlichen Retainer zahlt. Weil wir wollten ja auch irgendwie ein Team aufbauen, mal so ein bisschen aus den Operations raus, und das ist natürlich unmöglich, wenn du keine Planbarkeit in deinem Cashflow hast. Das heißt, wir haben dann geswitcht von dieser Anfänger-Zielgruppe, wo wir so einen Online-Shop bauen, hin zu ein bisschen einer fortgeschrittenen Zielgruppe, die schon so 50, 100, 200.000 im Monat machen, wo wir dann A-B-Testing machen können.
Wie habt ihr den Switch hingekriegt? Weil eure Akquise war ja damals wahrscheinlich Netzwerk und Empfehlungen, oder?
Ja, Netzwerk, Empfehlungen. Und was super funktioniert hat, war damals Facebook-Gruppen.
Ah, es ist über Facebook-Gruppen Leute gezogen.
Facebook-Gruppen waren perfekt.
Das heißt, und dann Message rein plus Outbound. Also zur Post rein plus Leute ansprechen.
Das war perfekt. Also meine ganze Journey war eh super progressiv. Yeah. Das war nicht so, dass ich irgendwas von heute auf morgen geswitcht habe oder so. Es war der erste Kunde, hat 2.000 im Monat gemacht, der zweite Kunde 10.000, der dritte 20.000, der vierte 30.000. Und so hast du immer eine Fallstudie benutzt, um so ein bisschen die größere nächste Fallstudie zu bekommen.
Und was habt ihr denn mit dem Kunden gemacht? Das heißt, ihr sagt, okay, ihr optimiert dort Landingpages, sowohl A-B-Testing. Wie geht man da so ran? Wie ist das die Herangehensweise bei so einem klassischen Kunden?
Ja, also jetzt, wie wir es machen, ist halt A-B-Testing. Mhm. Das heißt, wir onboarden Kunden und der kriegt von uns ein 6-köpfiges Team zugeordnet.
Ein 6-köpfiges Team?
Ja.
Das heißt, wenn die Operations 41 sind, das heißt, ihr habt 5 Teams drinnen, 6 Teams. Woraus besteht das 6-köpfige Team?
Da ist ein Projektmanager, der quasi Team leitet, ein Data Analyst, ein Conversion Specialist, ein Designer, ein
Developer. Data Analyst, der analysiert die Daten, das heißt, da kommen Daten rein und der ist krank.
Data Analyst analysiert die Daten, macht Zielgruppen, Research, Market Research. Ja. Conversion Specialist, also der Typ mit dem verkaufspsychologischen Verständnis, schaut sich das an.
Ist das der Copywriter quasi so ein bisschen, oder?
Und überlegt sich, was verändern wir jetzt?
Ja.
Baut dann das Wireframe, macht das Copywriting, gibt das an den Designer. Mhm. Der Designer macht es halt pixel perfect und brand aligned. Gibt das an den Developer. Der Developer programmiert den A-B-Test. Gibt das dann an Quality Assurance. Quality Assurance ist einfach eine Person im Office mit jedem möglichen Endgerät, was du dir vorstellen kannst, was dann halt die Website überprüft, dass die überall ohne Bugs ausgespielt wird.
Makes sense.
Dann geht ein A/B-Test live. Projektmanager schaut einfach, dass alles smooth läuft, jeder on Deadlines ist und so weiter und so fort. Und genau, das ist quasi immer so der ganze Prozess.
Krass komplexe Operation eigentlich so. Also wenn man jetzt zum Beispiel klassisches Recruitment Agency hernimmt, wo man einen fucking Funnel aufsetzt und den fucking Copy-Paste macht, versus das sind ja 6 Leute, die, weil da müssen ja Deadlines eingehalten werden, Expectations gemacht werden, mit dem Kunden kommuniziert werden.
Ja.
Das ist schon ein Hustle als...
Also ich glaube, in der Wertschöpfungskette ist das Einzige, was noch komplexer ist, eine Done-for-You-Creative Agency, also so eine Facebook-Creative-Agentur. Das ist das Einzige, was von Komplexitätsniveau, glaube ich, noch eine höher ist oder auf dem gleichen Level. Aber ja, es ist schon fast das Komplexeste, was man sich aussuchen kann.
Das ist schon krass. Das ist schon
also
krass.
Recruiting, Google Ads, Amazon
alles
Ads,
das ist alles ein No-Brainer.
Das ist ein Witz dagegen.
Ja, das ist wirklich gar nichts. Und wie hiert sie die Leute? Weil 40 Leute in 35, in quasi 40 Monaten, das ist schon viel.
Sehr viel über Headhunting und quasi direkt Poaching von...
Das heißt, ihr nutzt auch Headhunter?
Ja, ja. Also entweder quasi von anderen Agenturen oder von anderen E-Commerce-Brands, je nachdem, was die halt für eine Qualifikation haben. Und was auch super funktioniert, ist halt, wenn man einen A-Player hat, irgendjemand hat mal gesagt, Vertriebler kennt Vertriebler, Geschäftsführer kennt Geschäftsführer,
cool,
A-Player kennt A-Player.
Ja.
Genau. Deswegen, wir haben halt richtig viel auch einfach nur Freunde von unseren Mitarbeitern eingestellt.
Ja, fix.
Also jeder gute Player hat uns 2, 3, 4 weitere gebracht.
Ja, also ich will keinen Namen nennen, aber wir haben auch von einer Firma, von einer wirklich guten Firma im Space, haben wir einen Mitarbeiter und mittlerweile haben wir 4, also nicht Mitarbeiter, sondern Ex-Teammitglieder, was auch immer, haben auf jeden Fall 4 von denen. Also das ist auch so. Leute kennen Leute, obviously. Also das ist safe, ein guter Weg. Okay, spannend. Das heißt, darüber das Recruiting. Wenn man noch einmal zurückgeht, ihr habt über die Case Study neue Case Studies aufgebaut, neue Case Studies gewonnen und so den Snowball-Effekt ein bisschen zum Laufen gebracht quasi damals, oder?
Genau, also wir haben quasi 2 Jahre einfach nur gearbeitet und einfach so über diesen Direct Outreach Netzwerk Empfehlungen und sowas gearbeitet.
Hast du nie eine mentale Hürde gehabt, einen bestimmten Preis abzurufen?
Doch, klar. Ja, logisch.
Ja,
also den ersten Preis, den wir hatten, war 1.500 für einen kompletten Online-Shop.
Ja.
Dann waren es 2.500, dann 3.000, dann 5.000, dann 7, dann 10, dann 15, dann 20, dann 30, 40, 50, 60, 90. Und dann ging es halt einfach immer höher. Ja, aber das Coole war halt, dass Lars ja davor schon 2 Jahre Freelancer war. Und als ich dann irgendwann den Vertrieb gemacht habe, war ich so, hey, keine Ahnung, wie ich jetzt den Preis sagen soll. Und er sagt so, sag doch einfach.
Ja.
Ich so, nein, ich traue mich das nicht. So, anstatt 1.500, 2.500 zu sagen, er sagt, Digga, so, mach halt einfach. Und dann habe ich es halt einfach gemacht. Und bin auch großer Verfechter davon. Ist also 90% von Erfolg passiert im Kopf. Es ist halt einfach nur das, was du denkst, was möglich ist. Und Preis ist eh aus der Luft gezogen.
Ja.
So, ob ich dem jetzt sage, das kostet 10.000 oder 100.000, ist ja komplett aus der Luft gezogen und ist einfach nur mental. Aber das versuche ich auch immer wieder zu sagen, auch wenn ich mit Leuten spreche, die irgendwie mehr am Anfang der Journey stehen, so, das ist kein Overnight-Success und das ist auch nichts Einfaches. Und jeder geht durch die gleichen Pain-Points und durch die gleichen Hürden und die gleichen Challenges und gleichen Struggles. So, du siehst es nur nicht. Du siehst nur nicht, dass ich hunderte Male mit zittrigen Händen in einem Sales Call saß oder irgendwie morgens Probleme hatte, irgendwie dann den Preis zu nennen oder was auch immer.
Ja,
so,
ja,
aber jeder ist das Gleiche durchgegangen.
Ja.
Marc Galal hat auch mal was Schönes gesagt. Der hat gesagt, jeder hat Angst, aber erfolgreiche Menschen gehen einfach durch die Angst durch und machen es trotzdem.
Safe.
Und die nicht erfolgreichen Menschen stehen vor der Angst und lassen sich so beeindrucken. Genau das Gleiche wie auf eine Bühne gehen oder einen Vortrag halten oder was auch immer.
Ja, und jetzt in eurer Partnerschaft, also ihr habt dann die Preise schon sehr gut angepasst in der Entwicklung von eurem Business. Es warst aber trotzdem du immer unter Anführungszeichen der Sales Guy. Du hast Marketing, du hast Sales gemacht, aber du bist ja nicht das Produkt. Wie macht ihr das, dass du das Produktwissen sozusagen bestmöglich in deinen Kopf kriegst und dort mehr lernst und verstehst, damit du das besser kommunizieren kannst? Oder verkaufst du primär über Case Studies? Also du musst ja mit der Zielgruppe, wenn man 100k abruft, das ist schon ein sehr logischer Verkauf. Das ist nicht so, hey, du musst dich heute entscheiden, du bist hier bei mir, weil du heute entscheiden musst und dann pressure mal rein, dass man heute entscheidet.
Ja.
Das ist ja nicht das, wie es funktioniert.
Also das Gute ist ja, dass ich zu Beginn 1,5 Jahre lang im Fulfillment tätig war.
Ah, du hast das sehr lange mitgemacht. Okay.
Also ich habe Sales und Fulfillment gemacht.
Ja, yeah, safe, am Anfang hast du ja nicht.
Ich sag mal, auch jetzt ganz stark durch den Content, dadurch, dass ich halt jetzt so viel Content gemacht habe und so viele Vorträge, habe ich halt auch gelernt, quasi die Inhalte gut verständlich greifbar zu machen.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch halt so eine Kunst, auch das, was du machst. Es ist ja sehr komplex. Aber jetzt die Fähigkeit, dass du einen sehr komplexen Sachverhalt einfach erklärst für die Zielgruppe, damit es für die spannend und greifbar ist, Das ist halt die Kunst und das kriegen die wenigsten hin. Das war halt auch ein ganz langer Learning-by-Doing-Prozess. Also ich meine, ich habe jetzt auch irgendwie, glaube ich, 50, 60 YouTube-Videos gemacht, hunderte Beiträge geschrieben, irgendwann mit hunderten Repetitions checkt man halt auch, okay, so muss ich das erklären, so macht Sinn, so resoniert das, so kommt es gut an. Ich würde mal sagen, seit so anderthalb Jahren habe ich, ja, fast jetzt genau seit zwei Jahren habe ich eigentlich nichts mit dem Fulfillment zu tun. Ich arbeite halt nur auf den Key-Accounts. Also wenn halt ein Key-Account reinkommt, so, dann arbeite ich da halt drauf, aber weil es mir auch Spaß macht. Safe. Und jetzt ist es eher so ein Ding, dass ich mir quasi von Lars die Insights hole oder manchmal dann von einem Team Fallstudien aufbereiten lasse, um zu sehen, was ist das, was die jetzt gerade machen?
Ja.
Und das dann halt weitergeht.
Ja, safe. Weil das ist mir auch aufgefallen. Zum Beispiel, je weiter rausgezoomt man halt ist, zum Beispiel bei uns so im kleinen Product, also im ganz kleinen Product, da bin ich eigentlich selber jetzt am Kunden schon, wenn der Kunde reinkommt und in meine Calls reinkommt. Aber ansonsten nicht, dann ist halt super wichtig, die Feedback Loop zu haben, dass man so halt trotzdem sehr eng am Markt ist und das spürt und das fühlt und weiß, was sozusagen passiert und los ist. Noch einmal zurück. Also ihr habt 40 Leute, ihr habt ein Team aus 6 Leuten. Dann gibt's einen Projektmanager, der managt das ganze Team quasi. Oder wer ist verantwortlich für die KPIs?
Genau, das Team ist 5 Leute und darüber ist ein Projektmanager slash Teamlead.
Mhm. Okay, der ist slash Teamlead, der managt das Projekt und ist Teamlead und ist KPI verantwortlich.
Genau, und darüber ist dann das C-Level und darüber sind Lars und ich.
Ja.
Und so ist es quasi aufgebaut und gibt ja quasi so sehr High-Level-KPIs, ne? Unternehmenswachstum, Neukundenakquise, Retention, Average Customer Happiness und so weiter und so fort, die halt alle dazu beitragen, dass du deine Unternehmensziele erreichst. Und ich sag mal jetzt, über das Organigramm heruntergeschlüsselt, teile ich halt die KPIs einfach immer weiter auf.
Ja, ja.
Und jetzt ein Teamlead, der betreut irgendwie 5 Kunden, dann sind die wichtigsten KPIs von dem Teamlead, dein Team performt, bringt alles on time, deine 5 Kunden haben im Durchschnitt einen 8 von 10 NPS-Score, und keine Ahnung was, du bringst das und das, schaffst das und das als Fortschritt. Und wenn halt diese ganzen KPIs gegeben sind und erreicht sind, dann weißt du halt quasi aus Management-Perspektive, okay, es passt alles. Und wenn die KPIs halt nicht erreicht werden, dann weißt du, okay, du musst was verbessern. So. Aber das ist das war ein sehr krasses Ding, was wir Mitte letzten Jahres eingebaut haben, so dieses sehr hartes KPI-Management. Jeder einzelne im Team hat halt 3 KPIs, an denen er bewertet wird und das sind halt quantifizierbare KPIs und keine irgendwie qualitativen KPIs, die sich irgendjemand aus dem Arsch ziehen kann.
Ja.
So, weil wenn die halt nicht 100% quantifizierbar sind, kannst du die halt riggen. Und so ist es halt, der Teamlead hat beispielsweise die 3 und dann hat halt jede Execution-Position halt andere KPIs.
Ja.
So und so viele Tasks in einem bestimmten Zeitraum erledigt, so und so viele, so viel Prozent on Deadline deine Tasks erledigt und so beispielsweise gute Kundenergebnisse erreicht. Und die sind dann halt natürlich ein bisschen anders vom Data Analyst zum Designer, zum Developer und sowas, aber die spielen quasi, wenn jeder von den 5 die KPIs erreicht, erreicht der Teamlead seine KPIs, weil die quasi alle dazu beitragen.
Safe. Jetzt ist es so, ihr habt wie viele Kunden, 40, 50 aktive oder wie viel habt ihr auf einmal?
Weiß nicht. Gerade so 26, 27.
26, 27. Es sind, Eintrittshürde bei euch ist ja sehr hoch, also wie viel muss ein Kunde im E-Commerce ungefähr machen?
Mindestens so 6-7 Millionen im Jahr. Die meisten bei uns machen aber so 15 bis 50 Millionen.
Also sehr große Firmen einfach. Das ist der klassische Ding. So, Akquisesystem. Ihr habt das ja eigentlich von der Facebook-Gruppe quasi, aber dann irgendwann muss es ja weitergegangen sein. Wie hast du das aufgebaut? Weil jeder Kunde ist ja quasi über deinen Buckel gerutscht eigentlich, oder? Der kommt ja durch dich. Du hast ihn geboren. Ja. Wie waren die Akquisesysteme? Wie habt ihr das gemacht? Eine Sache muss man auch dazu sagen. Ich finde es ultra krass, wie du plötzlich so als Mythos-Brand in den Markt entstanden bist, würde ich sagen. Im deutschen Space, so wie ich es jetzt wahrnehmen kann. Amerika bin ich jetzt nicht in dem Bubble so drin, dass ich das wahrnehmen kann. Im deutschen Space habe ich so Gefühl, dass du so als ultra krasser Mythos plötzlich so da warst, so ein bisschen. Was ich ultra lustig finde, ultra geil finde. Deshalb würde mich interessieren, Acquisition-System, wie habt ihr das gemacht?
Sehr spannend. Also es ist bis dato immer noch 100% inbound. Mhm. Und es war bis vor einem halben Jahr auch so 100% organisch.
Mhm.
Und seit einem halben Jahr machen wir halt Paid Ads.
Ja.
Aber davor war es halt 100% organisch. Ich habe halt im November 2021 angefangen, Twitter-Content zu machen.
Kurze Frage, warum bist du auf die Idee gekommen, nur Content zu ballern und kein Outbound, keine Ads, nichts zu machen, was eher so der direktere Ansatz war?
Das war eigentlich so ein bisschen auch wieder eine progressive Entwicklung, weil ich mir halt gedacht habe, okay, wir haben jetzt keinen Cashflow, um mal eben 15, 20k in Ads im Monat zu stecken, können uns das nicht leisten, wollten es uns auch nicht so leisten und ich wusste, okay, wenn die ganzen Großen im Space haben halt alle eine Personal Brand, also im internationalen Space ist das sowas wie Nick Shackelford. Die haben halt alle eine große Personal Brand, organisch. Und da habe ich mir halt auch gedacht, okay, wir haben jetzt keinen Cashflow, um Ads zu machen. Wenn ich schaffe, ein organisches Kundengewinnungssystem aufzubauen über Content Creation, ist das ja eine Goldgrube. weil ich muss kein Geld reingeben, ich stecke Zeit rein und kriege Kunden. Und dadurch, dass es halt so heftige Brands sind, mit denen wir arbeiten, die kriegen am Tag 100 Anrufe und 100 DMs und 100 E-Mails.
Ja, aber mein Einwand... Da stehst
du ja nicht heraus, wenn du irgendwie
Cold Outbound machst. Safe, aber da wäre mein ultimativer mentaler Einwand. Zielgruppe ist so fucking klein, ich muss ja die dazu kriegen, meinen Content konsumieren, nicht irgendwelche Dropshipper-Boys, sondern ich muss ja die hochen, die hohe Zielgruppe dazu kriegen. Dein Einwand war da,
aber
der war,
den hast ja du nicht gehabt. Nur
du brauchst nur weniger, ja.
60, 70 Kunden im Jahr, um 10 Millionen zu machen.
Ja, ja.
Durch die Tickets und sowas. Und ich würde schätzen, in Deutschland gibt es so 3.000 bis 5.000 vielleicht. Und international vielleicht so 25.000 in der Zielgruppe.
3.000 Leute in der Zielgruppe.
Würde ich schätzen.
Krass.
Okay. Aber long story short, deswegen haben wir halt gedacht, okay, wir bauen eine Personal Brand auf. Wir holen die zu uns.
Ja.
Anstatt wir gehen auf die zu.
Fix.
Wir bauen Expertenstatus auf. So Alex Somosi Framework.
Ja.
Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Give away the information, sell the implementation.
Ja.
Und das haben wir halt einfach jetzt sehr krass durchgezogen. Und haben das dann halt... Ein Jahr Twitter, über Twitter halt unzählige Kunden gemacht.
Twitter war der Hauptkanal am Anfang.
Geisteskrank, ja.
Aber Twitter ist quasi, funktioniert das im deutschsprachigen Raum auch oder ist das eigentlich
gar
nur?
Nicht.
Nee, also das ist Twitter richtig hart geballert, so diesen Short-Text-Content hast du einfach rausballert?
Alles, Short-Text, Long-Form, Threads, Mads, alles.
Das heißt, du bist der Mr. Twitter quasi eigentlich. Okay, krass.
Und wir haben teilweise 5-6 Kunden im Monat durch Twitter bekommen. Halt mit einem 30K-Ticket.
Krass, Alter. Durch organischen Twitter-Content. Das heißt, du bist der Copywriter-Ninja auf Twitter-Content.
Twitter hat halt ein Jahr richtig krass geballert und dann habe ich halt zum Support von Twitter noch YouTube hinzugezogen.
Mhm.
Weil irgendwann habe ich mir gedacht, okay, Twitter ist geil, aber so wie Twitter funktioniert, ist, dass du ja quasi immer nur so kleine Hits bekommst. Und so wie YouTube funktioniert, ist, dass du ja stundenlang mit einer Person verbringen kannst.
Ja, safe.
Und wenn du eine Person geil findest, dann schaust du dir jedes Video auf dem Channel an. Und da habe ich mir gedacht, okay, warum investierst du so viel Zeit in Twitter, wo du halt die ganze Zeit neuen Content machen musst? So klar funktioniert es, aber du musst die ganze Zeit, du musst jeden Tag 3, 4, 5 Dinger posten. Wenn du morgen aufhörst, dann kommt nichts Neues mehr.
Mhm.
Weil es entdeckt dich ja keiner. Weil so wie der Tweet-Algorithmus funktioniert, wird dir ja immer der neueste Content angezeigt.
Mhm.
Dadurch, dass jeder jeden Tag postest, wirst du halt irgendwann irrelevant, wenn du nicht die ganze Zeit weiter postest. Dann habe ich mir gedacht, okay, YouTube, jedes neue Video, was jemand sieht, zahlt auf alle alten Videos ein. Und dann habe ich halt angefangen, im Oktober 2022, dann, also fast ein Jahr später, mit YouTube. Und dann hat YouTube angefangen, krass zu ballern.
Gehen wir nochmal auf Twitter zurück, das finde ich ja ultra krass. Das heißt, du gehst her und sagst, okay, mein Hauptkanal ist jetzt Twitter, weil Twitter ist am Growen und Twitter ist international geil. Jetzt bist du ohne geisteskranke Case Studies eigentlich am Start, oder? Du hast ja nicht nur die 6. Case Studies gehabt oder habt ihr schon sehr krasse Case Studies da gehabt?
Jetzt nicht so krank, aber wir haben über Twitter ziemlich schnell dann gute Case Studies bekommen. Aber wir hatten schon eine Handvoll gute Case Studies. Also es war jetzt nichts Geisteskrankes, wo man sagt, jeder kennt diese Brand, aber es waren schon gute Ergebnisse.
Aber wodurch hast du bei Twitter dann geschafft, dass die Zielgruppe, die ja sehr hoch angesiedelt ist und nur E-Commerce ist, dass die dich sieht? Weil wenn du auf Twitter irgendwas postest, könnte ja jeder Hans sehen eigentlich, oder?
Ja, es gibt halt, wie auf LinkedIn, gibt es halt auf Twitter eine Bubble dafür.
Mm.
Die E-Commerce-Bubble.
Mm.
Und als ich angefangen habe mit Twitter, gab es halt nur 2 Accounts in dem CRO-Space, die halt jeweils nur ein paar tausend Follower hatten, wo ich halt dachte, okay, wenn ich da jetzt pushe, bin ich halt die Number One in dem
Space. Ja, verstehe.
Und so wurde ich halt ziemlich schnell die Number One und habe halt eine krasse Audience aufgebaut und wurde dann halt der Go-To-Guide. Und jedes Mal, wenn irgendjemand gefragt hat, wie mache ich das, wie CRO, Landingpages, Empfehlungen, wurde ich halt immer getaggt so.
Ja, geil.
Weil alle dann halt die Connection im Kopf hatten, okay, Karl Weische, CRO.
Ja.
Und dadurch kam halt dann dieser Compound-Effekt und dadurch kamen dann halt auch kranke internationale Brands auf uns zu.
Fix.
Und dann hatten wir halt ziemlich schnell Anfang 2022 halt diese kranken Brands, sowas wie ein Udi oder so.
Ja, geil.
Die dann halt...
Den hast du über Twitter gezogen oder
was? Ja, der hat mir die DM geschrieben.
Alter Lord.
Aber jeden großen. Also Udi, Homosi, Kinobody, alle inbound.
Ja, alle inbound, aber Homosi hat die nicht auf Twitter geschrieben, oder?
Nee.
Ja, okay. Aber für euch Leute da draußen. Also, was ich einmal auf jeden Fall daraus exerzieren würde. Das erste ist einmal, auf eine Plattform all-in gegangen. Am Anfang Twitter. Ja, voll Fokus, voll ballern. Dann hast du halt geschaut durch dieses klassische Social Selling, Leuten kommentieren, vernetzen und so weiter und so fort, dass du halt da krasse Sichtbarkeit gemacht hast. Und du warst halt schon sehr spitz positioniert, könnte man eigentlich sagen. So.
Ja, ja.
Du hast sehr spitz positioniert, vom Pricing wahrscheinlich noch nicht so angezogen damals wie vielleicht jetzt. Das sozusagen und dort halt hardcore. Wie viel Zeit hast du in Twitter am Tag geballert?
20, 25 Stunden die Woche, über halt Monate.
Krass. 20, 25 Stunden die Woche. Das ist schon ein Invest, ja. Krass, das heißt, du hast auf der Plattform quasi gelebt so ein bisschen.
Ja.
Okay, geil. Ja, und dann YouTube dazu geballert. YouTube ist ja auch fucking Hustle. Also das ist ja noch einmal wahrscheinlich, also wenn es da weniger als 10 Stunden die Woche brauchst für deinen Kanal, dann würde mich das wundern. Also 15 Stunden braucht das ja safe, oder?
Ja, ja.
Hast du dann irgendwann Twitter zurückgefahren?
Ja.
Ja, geht ja nicht anders. Warum? Weil der Return of Invest dann immer so krank dort war, oder?
Doch, Twitter war immer gut, aber ich habe mir dann halt gedacht, ich habe ja auch nur so viele Stunden die Woche.
Ja.
Und stecke ich die rein in eine Plattform, wo ich halt kontinuierlich neuen Invest reinstecken muss, ja, um halt das Flywheel am Wheelen zu halten. Oder bei YouTube, wo halt, wo ich halt einen Compound, einen Zinseszinseffekt habe. Und dann habe ich mir gedacht, stelle ich die Zeit lieber in YouTube. Ich habe halt auch verschiedene Ghostwriter und sowas probiert.
Ah, okay.
Es kommt halt keiner an dein Level. Unmöglich. Also das kriegt keiner hin. Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, dann mache ich halt einfach YouTube.
Das finde ich nämlich auch, ich verstehe auch nicht, wie das geht. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich da jetzt was sage, was ich nicht sagen darf. Wenn ich es nicht sagen darf, cut man es raus. Aber zum Beispiel, der Johannes Klee schreibt ja zum Beispiel LinkedIn, der schreibt ja keinen Post selber. Keinen einzigen. Und es gibt ja in der Bubble, in der LinkedIn-Bubble sind es ja, könnte ich dir 7 aufzählen, die alle ihre Posts nicht selber schreiben. Das funktioniert für die grandios gut, aber wir haben es auch probiert, es hat nicht so gut für uns funktioniert, dass das wäre anders,
die LinkedIn-Posts. Die Problematik ist halt, dass wir halt eine sehr hochkomplexe Dienstleistung anbieten.
Safe.
Mit einem sehr, wo es unmöglich ist, dass ein Ghostwriter auf deinem Level Inhalt
erklärt. Ja, ja.
Was die machen, die bieten ja nichts an.
Es
kann ja jeder über ein Event schreiben.
Ja.
Es kann ja jeder über
Mitarbeiter, irgendwelche 4-Tage-Woche oder sonstige
Posts. Da musst du ja nicht einen jahrelang Erfahrung haben in einem Gebiet, um über so ein Thema schreiben zu können.
Ja, fix. Das heißt, breitere Audience ist halt viel einfacher als so Nischen-Expertisen-Content zu ballern.
Nischen-Expertise ist unmöglich outzusourcen.
Ja, fix. Interesting, okay. Ja. Dann YouTube geballert.
Ja.
Das heißt, primär Twitter-Content, das veröffentlicht, dann YouTube geballert, YouTube dazu ergänzt, was sozusagen das Flywheel erzeugt hat. Was du ja auch viel gemacht hast, ist super viel Sprechen und so, oder? Also auf Bühnen, bist du, glaube ich, auf sehr vielen Bühnen am Start. Wann hat das so angefangen?
Auch Anfang 2022.
Mhm.
Also es hat halt so ein bisschen Hand in Hand gegriffen natürlich.
Mit YouTube quasi?
Ja, mit dem ganzen Social Media Content Creation. Weil ich bin ein sehr starker Fan von diesen Offline-Touchpoints und auch in der Audience, dass jemand bei dir einen 60 oder 100k-Ticket unterschreibt, da brauchen die natürlich auch ein paar Touchpoints. Und diese Offline-Touchpoints waren halt auch super essentiell dafür, weil du baust dann über Twitter dir quasi eine Audience auf, dann lernst du die Leute offline kennen, machst Handshakes, dann wieder online und so weiter und so fort.
Fix.
Und das war dann eine sehr gute Symbiose, sage ich mal. Und daher auch die ganzen Events. Die ganzen Events zahlen natürlich auf die Audience ein, weil die ganzen Leute dir dann anfangen zu folgen. Und das ist halt auch so ein Flywheel, würde ich mal sagen.
Okay, interesting. Das heißt, das Offline-Game war eigentlich ultra krasses Nurturing auch. Das war gar nicht zu Lead-Gen, Leute kennen dich, lernen, vielleicht doch schon auch. Aber du hast halt damit die Leads, die du gehabt hast, im weiteren Aspekt, die Leute, die halt in deinem Circle waren, wo du gewusst hast, die sind, da hast du halt ultra Trust aufgebaut. Und klar, ich meine, persönlich ist immer
das ganz was anderes. Das auf jeden Fall. Und für mich war es halt essentiell, dass ich halt mir einen Burggraben baue, meine Personal Brand.
Hm.
Und jeder kann zu Hause Content veröffentlichen. Ein paar weniger können YouTube-Video aufnehmen, weil dafür brauchst du ein gewisses Selbstbewusstsein. Aber keiner kann irgendwie Sachen veröffentlichen, wo die auf einer großen Stage sind.
Hm.
Weil die kommen nie auf eine große Stage.
Ja, ja.
Und da war es mir halt super wichtig, so viele wie möglich Sachen zu finden, wo ich halt einen Burggraben aufbaue. Weil ich hatte natürlich irgendwann super viele Copycats.
Ja, ja.
Es hat sich dann rumgesprochen, dass das alles so gut funktioniert. Und dann haben Leute angefangen, das zu kopieren und dies und das. Und dann habe ich nur noch gedacht, was muss ich machen, um einen Burggraben zu haben, was die nicht kopieren können? Weil jeder kann den ganzen Content rippen, aber keiner kann das halt rippen, wo du auf einer großen Stage bist oder ein großes Event machst oder sowas in die Richtung. Und das war für mich halt essentiell. Dass dann halt auch die Brand-Owner, selbst wenn die mich sehen und 10 Copycats, dann sehen, okay, ich gehe trotzdem zu Karl, weil die 10 Copycats haben nicht 30 Vorträge gehabt auf riesigen Bühnen.
Ja.
So, dann muss er ja der Krasseste sein. Weil sonst würden die ja alle eingeladen werden. Und das war auch halt ein sehr starker Aspekt. Also ich habe nie so krank Leads generiert aus den Audiences oder so. Fürs Nurturing war es schon gut und die Handshakes und so. Aber das Krasseste war halt, dass die Offline-Events dann für den Online-Content halt den nochmal befeuert haben von der Wahrnehmung und Autorität.
Mm, krass. Das ist zum Beispiel auch, was, glaube ich, bei uns ultra verbesserungswürdig sein kann, bei uns auf uns selbst betrachtet. Wir schließen uns halt ein, machen halt unsere Dinge und ziehen halt durch. Aber so Dages oder so haben wir bis jetzt sehr außen vor gelassen aktuell. Und das kann safe auch eine Komponente sein, die da, glaube ich, schon eine Relevanz spielt, gerade bei uns auch. Sehr spannende Sache. Das heißt, die Stages waren primär, weil das ist schon, da steht ja auch ein finanzielles Invest dahinter. Abgesehen von der Opportunitätskosten der Zeit, die Präsentation, die ein Hustle ist, die Zeit An- und Abreise steht ja auch ein finanzielles Investment hinter Stages, ja?
Ja.
Also da ist man ja nicht for free oben und man kommt ja nicht so einfach rein, aber auch wenn man reinkommt, dass das, dass, da muss natürlich auch Geld fließen. Deshalb sie einfach alles sozusagen im Wissen gemacht, hey, das wird der Return sein, ich glaube an die Brand. Ist ultra krass, ist ultra interessant, weil wir haben auch im Vorgespräch ein bisschen drüber quatscht, dass eure Events ja, also bei diesem Made Man zum Beispiel, da haben wir uns ja auch, da hast du mich ja dann im Prinzip eingeladen, weil ich am Start und das war ja ein Event, Leute, also wer dort nicht war, gell, das ist ja ein geisteskrankes Ding gewesen. Also vom Essen, was crazy war, die Location, abartigst, geisteskrank. Also das war so Instagrammable, dass es wie nur Instagrammable was sein kann. Ultra krank und was das kostet, das ist ja horrende Summen, würde ich mich aufs Kreuz rauf anscheißen, wenn ich so krankes Investment da rausballer. So.
Ja.
Ja, aber das war für dich nie so, dass ihr überlegt habt, so, ah, sollen wir es machen oder nicht?
Nee, wir waren halt immer so ein bisschen größenwahnsinnig.
Ja.
Und haben halt immer gesagt, also wer, wenn nicht wir.
Ja.
Das, also irgendwann habe ich mir halt so dieses Mental Framework angeeignet, okay, wer, wenn nicht wir und so. Was kann ich machen, was kein anderer macht? Also das, was ich gerade mit den Stages erklärt habe.
Hm.
Kein anderer würde die Eier auf den Tisch legen und sagen, wir hauen jetzt mal 100.000 für ein Event drauf.
Ja.
Mal schauen, ob es passiert. So, das wird sich keiner trauen. So, keiner wird sich das trauen. Und das, also sehr viele Entscheidungen habe ich halt einfach nur getroffen mit, wie sehr kann ich meine Eier auf den Tisch klatschen, damit es kein anderer nachmacht.
Hm.
Also wie verrückt kann ich werden mit Sachen, die ich dann trotzdem noch erreichen kann.
Fucking interessanter, spannender Ansatz. Ich würde es nicht jedem empfehlen, by the way, da draußen. Ich würde nicht 1:1 empfehlen, dem Karl 1:1 alles nachzumachen, weil ich glaube, dafür muss man ein bestimmter Charakter sein, einen bestimmten Glauben haben, bestimmte Sicherheit haben und das Ding schon hart durchwuppen. Also das ist schon wirklich Respekt vor dem, wenn ihr da so Sachen einfach rausballert. Das ist schon wirklich krasse Ansage.
Ja, schon, aber das musst du halt auch irgendwann machen. Also irgendwann reicht es halt nicht mehr, so wie jeder andere, dreimal die Woche auf LinkedIn zu posten und dreimal die Woche live zu gehen und drei Stories und dies und das und hier hihi, haha, mal einen Handshake zu machen bei irgendeinem D2C-Dinner. Da musst du schon krasse Ansagen machen und ich sag mal, für mich seit so Anfang letzten Jahres ist es halt auch ein sehr großes Ding, dass ich weiß, alle Augen sind auf mich gerichtet. Mhm. Ich habe halt eine Thought-Leadership-Position und ich muss halt auch meinen Vorsprung ausbauen.
Ja.
Weil vor 3 Jahren war ich auch nur ein hungriger Anfänger und jetzt innerhalb von 3 Jahren habe ich mich halt an die Spitze gekämpft. Jetzt gerade gibt's halt unzählige, wenn nicht hunderte Leute, die gerade auf mich schauen und so denken, ach krass, vielleicht muss ich CRO machen, vielleicht muss ich Freelancer werden, vielleicht muss ich eine Agentur aufbauen. Also geh jetzt auf Twitter und schau, wie viele Leute irgendwie mein Profil dupliziert haben mit einem anderen Namen. So. Will sagen, wenn ich gemütlich werde, wenn ich in meiner Komfortzone bleibe, dann kann es sehr gut sein, dass halt jemand in 2-3 Jahren aufcatcht. Und das habe ich halt auch so ein bisschen im Hinterkopf. Wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit größere Sachen mache und krasser auf die Kacke haue, dann kann es sein, dass irgendeiner einfach hardcore hustelt und mich aufholen will. Ne? So wie ich damals vor 3 Jahren. Und das ist halt auch so ein bisschen ein Mental Framework, wo ich denke, ja, okay, ich muss das machen. Ich muss der Erste sein, der das macht, weil sonst ist ja auch wack. Wenn jetzt irgendjemand in Dubai sagt, lass mal ein krasses E-Commerce-Event machen, lass mal jetzt das Atlantis The Royal holen, dann sagt jeder, Digga, kopierst du Karl oder was?
Fix, der
Erste. Und das habe ich halt ganz oft gedacht so. Ich muss halt richtig viele Sachen zuerst machen, damit es halt meine Brand ist und damit es halt keiner mehr nachmachen kann. Weil dann ist es halt einfach nur, du bist ein Abklatsch von Karl.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Fix. Über deine nächsten Strategic Moves sprechen wir jetzt nicht, weil das ist natürlich das, wo ihr weiter scalt. Aber jetzt auf die Events selbst einmal. Ich persönlich finde ja ein Event veranstalten einen geisteskranken Hustle.
Ja.
Wenn ich mir eure Operations anschaue, glaube ich nicht, dass ihr Eventmanager im Team habt, oder habt ihr zufällig? Nee. Das heißt, wie entsteht so ein fucking Event, Alter?
Sehr gute Frage. Also das normalerweise eine Mastermind ist ja, sage ich mal, die Wertschöpfungskette in der Mastermind ist ja im Content.
Ja.
So, das heißt, du musst dich einmal um eine Location kümmern, dann lädst du 30, 40, 50 Leute ein, dann machst du krassen Content, alle sind happy.
Ja.
Bei dem Event, wo du warst, das war ja ein Lifestyle-Event.
Ja.
150 Leute, riesige Yacht, das komplette Rooftop vom Atlantis. Das ist ja ein Lifestyle-Event, da geht ja viel mehr rein und die Wertschöpfungskette ist in der Erfahrung und nicht in irgendeinem Content, der vermittelt wird. Das heißt, Arian, ich und noch ein Dritter haben uns halt 4 Wochen lang eingeschlossen und haben dann mit der Hilfe von Arians Assistenz und meiner Assistenz halt das Event gewuppt und haben uns dann halt Locations angeschaut, Leute eingeladen, Tickets verkauft, Content gemacht, was auch immer. Also halt alles Mögliche gemanagt und es war geisteskrank. Also sowas habe ich noch nie gemacht. Also eine Mastermind auf die Beine zu stellen, wo 30, 40, 50 Leute kommen, ist ein Witz dagegen. Das war echt geisteskrank und ich würde es jetzt auch nicht so regelmäßig machen, weil es halt meinen kompletten Fokus, für 4 Wochen gab es nur dieses Event.
Ja.
Und das war schon sehr heftig. Ja.
Das ist schon krass. Wie verkauft man jetzt das Ding, Alter? Ich verstehe noch nach wie vor, du hast ja gesagt, du hast keine Sales Calls dafür gehabt. Das ist ein Lifestyle-Event. Das heißt, der Pitch davon ist, es wird richtig geil werden und wir haben Experiences. Der Pitch ist ja nicht, hey, du wirst den kranksten Content mitnehmen, den du jemals gehabt hast.
Ja, der Pitch ist halt Zugriff auf ein sehr hochkarätiges Netzwerk. Mhm. Jeder Unternehmer weiß, wie wertvoll ein Netzwerk ist. Und wenn die wissen, oder die wissen, Karl bringt ein krasses Netzwerk zusammen, dann bezahlen die das Geld dafür. Also das war auch der Hauptpitch hiervon. Also Arian hat so seine ganzen Dubai-Connections gebracht. Ja. Dann haben wir so die ganzen krassen E-Commerce-Unternehmer gebracht, andere Unternehmer. Und das war halt der Hauptpitch. Und das Einzige, was ich mache, ist dann halt mein ganzen Netzwerk zu schreiben, so komm zum Event. Ja. Dann schreibe ich einmal 30 Leuten auf Instagram, dann schreibe ich nochmal irgendwie 20 WhatsApp-Nachrichten, dann rufe ich ein paar Jungs an. Und das war's dann eigentlich schon.
Twitter nimmer?
Ja, dann poste ich es da so. Auch mal oder poste auch mal auf LinkedIn und sowas. Aber das war es eigentlich schon.
Ja, und das ist ja aber das Sell itself ist dann quasi das Netzwerk. Weil ich würde sagen, wir haben zum Beispiel auch, wir machen ein Mallorca-Event. Ich würde sagen, Menschen nach Dubai bewegen, ist ja noch einmal, ich habe da zum Beispiel Österreicher auch kennengelernt, die aus Österreich hergeflogen sind, also es ist ja schon wirklich, muss ja ein richtig Kraftakt sein, die Leute dann alle herfliegen lassen, oder?
Ja, war eigentlich ganz entspannt.
War ganz entspannt. Worauf würdest du das hier zurückführen, dass das so entspannt war?
Status.
Status. Status von deiner Brand, Status von dem Event, was ihr erzeugen konntet.
Von der Brand und dem Event, ja. Also so was. Also wir hatten ja so einen sehr individuellen Mix daraus, dass Arian sein ganzes Dubai-Netzwerk jetzt zu dem Event gebracht hat. Also diese ganzen großen Persönlichkeiten, die wir leveragen konnten. Ich habe meine ganzen krassen Unternehmerpersönlichkeiten zum Event gebracht und das war ein sehr individueller Mix. Und wir waren halt so geisteskrank, wie wir sind, haben wir die krankeste Location. Ja. Also ich meine, also die Yacht war ja schon krank, aber das Rooftop ist ja nochmal eine Ansage. Also es gibt ja für keinen die Möglichkeit, sowas zu erleben. Ja. In einem normalen Day-to-Day.
Safe.
Und ich glaube, das war halt, sage ich mal, so die individuelle Value Proposition dafür.
Ja. Und der Background davon oder der egoistische Antrieb dahinter war primär, dass man Leute zusammenholt, die geil sind, wo vielleicht der ein oder andere Kunde entsteht, Kundenbeziehungen vertieft und halt im Marketing noch einen richtigen draufsetzt einfach.
Es hat eigentlich gar nichts zu tun gehabt mit Kunden oder Lead-Gen oder Lead-Nurturing. Es hat eigentlich nur damit zu tun gehabt, eine Welle in der Szene zu machen. Also krass. Quasi einmal jedem zu sagen, der irgendwas mit Marketing oder E-Commerce zu tun hat, das gehört uns. Ja, wir sind die Top-Dogs hier. Das war eigentlich das Hauptding, weil jeder hat es mitbekommen.
Ja,
fix. Also jeder in Dubai und jeder in der Bubble hat Made Man mitbekommen.
Ja.
Und das war eigentlich das Hauptding, dass wir halt so einen großen Move schaffen, der das halt mit unserem Namen verbindet. Und dass halt jeder einmal so mitkriegt, ach krass, Digga, Made Man, die haben Atlantis geholt und sowas. Ja. Das war eigentlich der Hauptansporn dafür. Also hat halt auf die Brand eingezahlt.
Krass, ultra spannend. Was ist da der Ursprung gewesen, dass du so krass brandorientiert bist? Du bist ja eigentlich, obwohl deine Dienstleistung in der Direct-Response-Welt ist, bist du ja selber, in dem, was ich jetzt, alles, was, wie du denkst und Entscheidungen triffst, machst du einfach Brand, 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 Brand. Was hat dazu geführt? Woher kommt das?
Weil es meiner Ansicht nach das Wertvollste ist, was du hast. Also your network is your net worth. Mhm. Und wie baust du dir ein krasses Netzwerk auf? Durch eine krasse Brand. Das ist eigentlich schon die Antwort. Also sehr viel habe ich halt einfach quasi so eine logische Schlussfolgerung gehabt und dann habe ich gedacht, okay, was muss ich haben, damit es spannend ist für Leute mit mir zu netzwerken und halt mit mir zu arbeiten. Ich muss halt einen sehr hohen wahrgenommenen Status und Wert haben.
Natürlich durch der Offer auch noch einmal umso wichtiger, weil wenn du jetzt Recruiting anbietest, no front gegen Recruiting, aber musst du jetzt nicht so einen kranken Status haben. Aber bei deinem Offer natürlich, wenn du halt mit kranken Unternehmen redest, mit großen Firmen, die gut schieben, dann ist halt Authority schon wichtig. Was sind so die Hauptlever, würdest du sagen, wenn man so seine Autorität steigern möchte als Unternehmer?
Fallstudien.
Fallstudien bedeutet für dich nicht so klassisch. Was bedeutet für dich Fallstudie? Weil Fallstudie kann man ja 10.000 Arten die Kundenergebnisse präsentieren.
Also du brauchst schon mindestens einen sehr prestigeträchtigen Kunden. Mhm. Mindestens einen
sehr. Das heißt, sehr, ein so Vorreiterkunde.
Ja, ja. Also das, was wir jetzt mit Udi oder Hormozi haben oder auch so ein paar deutschen Cases, davon brauchst du mindestens einen, den halt jeder kennt.
Ja, das heißt, ein krankes Vorreiter-Tier zu haben, was du geisteskrank skaliert hast.
Ja.
Mhm. Okay. Und das schlachtest du einfach über alle möglichen Wege dann immer aus?
Ja, es muss halt so sein, so, ja, wer bist du? Ja, ich bin Karl. Ja, so, was machst du? Ja, CRO. So, ja, für wen habt ihr es gemacht? So, ja, Hormozi, die Udi und so. Und dann denken die halt so direkt zu dir.
Ja. Für wen hast du das gemacht?
Und dann denkt direkt so, ja, das ist jetzt nicht irgend so ein Lutscher, der irgendwie eine Dienstleistung hat. Das ist halt der Typ, Digga. Das ist halt das Genie für diesen Bereich.
Ich muss auch sagen, anhand deines Auftritts und der Brands, ich habe nicht gewusst, wie alt du bist. Ich weiß es nicht mehr, wann ich es gewusst habe. ich habe dich so, du schaust halt nicht, auch nicht sau jung aus durch den Bart und so, schaust jetzt nicht aus wie ich, wo man denken könnte, er ist 18, aber ich habe glaubt, du bist so 35 so irgendwie in der Range. Mhm. Einfach weil 100%, weil du das halt durch außen ultra aufgeladen diesen Brad-Faktor halt geisteskrank kreiert hast. Okay, das heißt, die Testimonials, ein Vorreiter-Testimonial, was noch?
Das, was wir alles eben angesprochen hatten, also Events.
So klassische Ausreißer-Events meinst du, oder? Nicht so klassische 0815-Events, sondern so extra Dent in the Universe-Event.
Ja, du musst jetzt nicht selber so ein krasses Event machen, also das ist schon, also das, ich kenne keinen, der jetzt so ein Event gemacht hat, Speaking-Gigs, Auftritte, mhm. Masterminds und sowas, das ist so das Zweite. Das Dritte ist so ein Netzwerk. Wen kennst du und wer kennt dich und wer birgt auch für dich? Mhm. Weil, keine Ahnung, was, wenn du jetzt potenzieller Kunde bist und du sagst, hey Karl, ja, kann ich irgendwie mit drei Referenzen sprechen? Oder du fragst irgendwie deine Jungs, ja, wer kennt Karl? Dann sagen also ja, stabil, mach so. Also wer kennt dich, wer birgt für dich? So ein Netzwerkfaktor ist halt super wichtig. Also Social Proof. Mhm. Und das sind eigentlich schon die größten Sachen. Und halt eine Sache, deswegen bin ich so ein großer Fan von YouTube-Auftritten, Masterminds, Events, offline. Die meisten sind halt einfach langweilige Nerds. Will sagen, du kannst offline nichts faken. Ja. Also du hast, und das ist auch wieder so ein Teil davon, warum ich so mit Psychologie obsesse, so. Wir haben hier drin so ein Millionen Jahre altes Quantencomputer-Ding, was halt unbewusst Millionen von Informationen jede Sekunde verarbeitet. So. Das heißt, unbewusst sagt meine Intuition mir, was der Stefan für ein Typ, was er für ein Typ, was der Kameramann für ein Typ, so. Und gibt mir ein gewisses Gefühl. Ist dann nochmal eine andere Sache, ob ich darauf höre oder nicht. Mhm. Aber egal, was du jetzt sagst oder wie du auftrittst, ich werde ein gewisses Gefühl haben danach, wenn ich den Raum verlasse, so.
Ja, ja.
Und das kannst du halt nicht faken. Das kriegst du nicht gefaked. Und dadurch, dass halt alles so Nerds sind und so komische Leute, so, ist es halt ein doppelt und dreifach krasser Vorteil, wenn du halt einfach ein normaler, cooler Typ bist, der einen guten Charakter hat und ein gutes Auftreten.
Ja.
Und das ist halt der so ein riesiger Burggraben auch, der auch so stark auf Brand einzahlt, weil jeder, mit dem ich eine Offline-Interaktion habe, der speichert das danach ab als, ja, okay, krass, du hast eine Kongruenz von Online-Auftritt zu Offline-Auftritt.
Ja, ja.
Wie viele Leute triffst du, wo du online denkst, so, Alter, und dann merkst, kennst du den, lernst den Offline kennen und denkst, so, Alter.
Ja, ja. Ah, ja, schon ein paar Leute im Space so gehabt, die so... Ja, ganz lustige, die halt vor der Kamera geisteskrank charismatisch sind. Und man glaubt, Alter, die sind die kommunikativsten Menschen, die lieben Menschen, die können krank kommunizieren. Und dann triffst du im echten Leben und gefühlt hassen jeden Menschen, wollen mit niemandem kommunizieren und wollen, also sind einfach die krank introvertiertesten überhaupt, ja.
Ja, oder sind halt einfach weird oder nicht
cool. Ja, fix.
So, und deswegen, das ist, glaube ich, auch nochmal das Letzte so. Deswegen bin ich auch so ein Fan von so Events.
Ja.
Weil du das dann halt einfach rüberbringen kannst.
Ja. Vom Acquisition-System bei dir, kommen Kunden oft straight rein oder sind es Leute, die du irgendwie auf Events schon so Masterminds eingeladen hast oder holst du auf die Masterminds Bestandskunden? Ist das eher so ein Bestandskundending oder ist das eher ein Neukundending oder beides?
50-50 würde ich sagen. 50-50. Weil du natürlich auch den Neukunden oder den, die im Prozess sind, die auseinanderlassen setzen willst mit den bestehenden Kunden, die happy sind.
Ja.
Ich muss sagen, wir haben jetzt natürlich so ein bisschen den unfairen Vorteil, dass wir halt so viele Prestigekunden haben, dass es halt, dass über die Prestigekunden kommen jetzt andere Prestigekunden.
Ja, ja, safe. Compounding.
Ja, und das ist halt jetzt an dem Punkt schon fast ein bisschen, ich muss aufpassen, dass ich nicht komfortabel werde, weil es jetzt dadurch einfacher wird.
Ja.
So. Aber das ist natürlich jetzt auch ein sehr krasser Effekt, den wir merken langsam.
Mhm. Vom Verkaufen her. Jetzt haben wir viel über Branding gesprochen. Du bist ja im Prinzip primär Closer bei euch. Also primär ist falsch, aber du closest ja die Deals. Der Umsatz kommt ja über dich. Das ist natürlich eine ganz andere Art von Verkauf als so klassischer Schlagzahlverkauf, irgendwie Wert Closer, Coach oder sonst irgendwas, so dieses klassische Zeugelwerks. Das ist eine komplett andere Art von Verkauf. Dein Gegenüber sind ja trotzdem sehr krasse Menschen. Mittlerweile ist die Company bei dir gegrown, du hast auch eine große Substanz. Früher war der Kontrast ja noch viel krasser, oder? Wie hast du das gemacht, dass du da gute Autorität gekriegt hast im Call, wenn du sie vielleicht nicht gehabt hast? Also wenn er es dir so nicht von Anfang an so gezeigt gegeben hat, weißt du, ich meine?
Auch was von Lars, was ich übernommen habe, ist einfach so dieses Mindset von wegen, ist auch nur ein Mensch. Du behandelst ihn halt einfach wie einen normalen Mensch. Also klar war ich mal aufgeregt, wenn irgendwie ein Kinobuddy vor mir saß oder irgendwie ein Homosi oder ein Davy.
Hast du einen Homosi selber geclosed im Call? Oder war
sein CMO.
Ja, hab ich schon gedacht, der sitzt ja nicht drin.
So,
sein Schulter passt ja in den Call nicht rein.
Ja. aber trotzdem, das waren so ein paar Calls,
wo man
natürlich aufgeregt ist, so, weil man sich auch freut. Aber sonst ging es eigentlich immer. Und dann habe ich die halt einfach normal behandelt und habe halt einfach die Autorität über die Expertise bekommen. Ja. Ich mache halt auch nicht irgendwie so nach Skriptzellen.
Ja, es geht ja.
Ich frage die halt aus, was die machen.
Ja.
dann gehe ich halt in so einen Value-Driven Approach, irgendwie so 10, 15 Minuten sage ich, was wir bei denen machen würden. Mhm. Dann zeige ich denen ein paar Cases und dann war es das eigentlich schon.
Achtest du darauf, dass die viel Content vorher schon angeschaut haben von euch?
Ja.
Ja, das heißt, da im Erstgespräch oder irgendwann bei Qualifiziert schaut sie richtig hart, dass die bestimmte Dinge sich anschauen.
Ja.
Was macht sie dafür? Also wie ist da der Prozess, dass sie das machen?
Also die meisten kommen ja über den Content. Mhm. Wir haben jetzt erst seit einem halben Jahr Ads an.
Hast du gemerkt, dass da so ein paar ältere Johnnies bei dir im Call sitzen, oder?
Yeah. Ja. Aber ich habe halt auf der Dankesseite ein 1,5 Stunden Video und schicke dann halt auch 3 Mails raus, wo halt jeweils ein Video drin ist.
Ja.
Ist die halt schon.
Gut, wenn man viele kalte Leads hat, heißt das nicht, dass sich das alle anschauen?
Ja, aber ich sehe schon, dass viele sich dieses 1,5 Stunden Video angucken und dann ist schon ein krasses Status-Delta.
Ja, okay. Das heißt, da ist ein Video, was optimiert ist, wo ihr einfach so ein bisschen, habt ihr da bestimmte Case-Study runtergebrochen oder was ist die 1,5 Stunden?
Das ist halt der komplette Prozess. Ich weiß nicht, ob du das Video mal auf YouTube gesehen hast, dieses Master-Thesis-Video. Mhm. Das ist halt geisteskrank. Ich gehe halt 30 Cases durch, also 30 Testimonials. Mhm. Dann gehe ich irgendwie die ganze Marktsituation durch und dann beschreibe ich halt unser komplettes System halt über 1 Stunde lang exakt, was wir machen. Und dann kennen die halt alles.
So ja, ja, safe, nice.
Dann muss ich es im Sales Call nur noch mal ein bisschen individualisieren. Aber wenn die das geschaut haben, dann das war eigentlich schon ein Sales Call.
Ja, safe. Da ist eigentlich alles passiert und dann ist nur mehr Objection Handling. Ein bisschen könnt ihr mir sicher helfen, Tiefe und dann fertig ist die Geschichte.
Ja.
Ja. Das heißt, euer Hauptding ist, weil 1,5 Stunden ist halt schon ein Hustle, dass sich die Leute das anschauen. Du würdest sagen, dadurch, dass du einfach die Leute primär über Content reinholst und über und dass die halt High Leverage sind, dass das High Leverage Leute sind, würde ich sagen, schauen Sie sich das einfach an und sind da einfach gut informiert im Call.
Klar, manche schauen sich das nicht an, aber viele schauen sich das schon an. Weil es ist schon so geframed auf, du musst dieses Video gucken vor dem Call.
Ja. Okay, das ist sozusagen der Sales-Prozess. Paid Ads habt ihr jetzt angefangen.
Ja.
Schaltet ihr Meta-Ads oder wo macht ihr das?
Meta, ja.
Meta. Und wie viel Spend gibst du da aus?
Gerade so 20 im Monat. Wir haben alles andere getestet, war nicht so gut Meta.
Ja, Meta ist schon krank. Rocking solid. Also kann jeder sagen, was er will. Heutzutage Meta ist schon das angenehmste Spiel, was man so machen kann. Und da fahrt es quasi so ein Value-Funnel, wo ihr Ads raufballert. Ihr habt es ja trotzdem, also werden ja wahrscheinlich mindestens 98% eurer Leads trotzdem unqualifiziert sein. Geht ja nicht anders, oder? Ihr habt ja, wenn ihr so hoch angesiedelt seid, wahrscheinlich bin ich mit 98% noch ein bisschen niedrig angesiedelt. Wie macht ihr das Qualifikationssystem? Also, der muss ja ein ultra.
Wir laufen halt direkt auf den Kalender von Basti.
Okay, das heißt direkt Kalendersetter und da wird halt hardcore ausqualifiziert.
Yeah.
Ja, okay. Habt ihr ein System, wo ihr die wahrscheinlich einfach zum... Ach so, Basti im Sinne von Sebastian Zielinski direkt. Ja, okay. Das heißt, entweder so oder so und dann wird es beim Sebastian direkt gebucht.
Weil wenn die quasi in der Abfrage genug Umsatz machen, kommen die auf meinen Kalender, wenn nicht, kommen die halt auf Sebastians Kalender.
Geil, lustig, Alter. Ja, das finde ich auch so eine geisteskranke Kooperation, die ihr habt. Ich kenne tatsächlich, ich habe es überlegt, ich kenne fast keine Company, die ich kenne irgendwie so, die so krass kooperiert wie ihr. Finde ich auch ultra geil, menschlich. Weil so Kuchen ist groß genug, aber gefühlt sind alle immer so. Und ihr habt halt ultra krasse Kooperation, die, glaube ich, A, mega befruchtend ist und B, halt, glaube ich, sau angenehm ist, oder? So, weil im Markt, der Markt, die Bubble ist ja groß und es gibt immer viele Leute, die ihn nicht mögen und es gibt Leute, die ihn mögen und so weiter und so fort. Und ihr seid halt so Schulter an Schulter miteinander, gefühlt von der Außenwahrnehmung, glaubt mir fast, dass ihr Businesspartner seid. So.
Ja, ja, das denken auch viele.
Ja, das ist ja so lustig. Das ist natürlich über Jahre entstanden. Wie lange seid ihr jetzt schon so eng und so am Kooperieren?
Wir haben uns auch witzigerweise Mai 2022 kennengelernt, aber dann ging es halt super schnell, so super eng zusammen. Ach,
Mai 2022, das heißt genau vor einem Jahr?
2 Jahren.
Haben wir 24 schon?
Ja.
Okay, ja, stimmt. Ja, vor 2 Jahren, okay, krass, ja. Und du hast deine Brand prima über Ding aufgebaut und daher internationale Reichweite und durch ihn dann quasi auf den deutschen Markt übergeschwappt, die Autorität so ein bisschen.
Ja.
Ja. Oder nicht ganz?
Ja, schon. Also, da er sehr viel im deutschen Markt macht, gab es das natürlich auch. Also, natürlich hatte ich so meine deutschen Connections, aber das hat sich quasi gegenseitig nochmal stark befeuert. So, und ich will, auch ohne ihn wäre ich gar nicht nochmal so in den deutschen Markt reingegangen.
Ja.
Also, nur dadurch, dass er quasi so, ich gesehen habe, wie gut es bei ihm im deutschen Markt läuft, ist es nochmal auch interessant für mich geworden, in den deutschen Markt reinzugehen. Hätte ich ihn nicht kennengelernt, dann wäre ich einfach bei mir in der Bubble geblieben.
Safe. Ist ja auch sehr spannend. Euer Office ist ja in Hamburg, oder?
Ja.
Und Hamburger Office, trotzdem englischsprachige Kunden eigentlich primär. Ist ja auch ultra lustig eigentlich, so extrem gegensetzt. Sprechen alle Mitarbeiter dann Englisch oder wie ist das?
Ja, also natürlich haben wir viele deutsche Mitarbeiter, aber die ganze Company Culture ist Englisch.
Das heißt, Meetings sind Englisch, alles ist Englisch. Ja. Okay, krass. SOPs, alles Englisch, 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 Englisch. Krass. Und wenn du hast ja einen sehr guten Vergleich. Was würdest du sagen, deutscher Markt, amerikanischer Markt, Ups and Downs, was ist da so die großen Unterschiede, die du selbst in deinem Space nennen würdest?
Deutscher ist natürlich sehr viel skeptischer, das Geld sitzt viel enger, die Amis, die skalieren halt einfach anders. Also in Deutschland bist du mit als D2C-Brand, wenn du 10 Mio machst, bist du einer der krassesten.
Ja.
Bei denen ist 10 Mio so Anfänger.
Ja.
Bei denen fängt es ab so 30, 40, 50 Mio bist du krass. Du
kannst halt viel größer skalieren, kommt mir vor, oder?
Ja, und das ist so, bei mir sitzt eine Brand, die macht 10 Mio mehr in Deutschland und die schauen so auf mich runter, so ja, erzähl uns mal, was du machst und so. Und so amerikanische Brand macht 10 Mio, ja, tut mir auch leid, ich bin ja auch voll der Anfänger. Und ja, ich hoffe, ich bin groß genug für dich und habe genug Geld und sowas. Und
ja.
Das ist schon krass. Und deswegen ist auch, also deswegen nehme ich auch Deutsche nicht so ernst, so wenn die irgendwelche Filme haben, so da denken, die sind krass, so, weil ich bin es halt aus Amerika ganz anders gewöhnt.
Also, safe.
Was da vom Scale-Up geht und so. Für die ist es halt auch ein Witz, direkt on call irgendwie dann einen 10er Stripe-Abonnement abzuschließen mit Kreditkarte.
Also ein Witz im Sinne von ganz easy.
Ja, ja.
Mhm. So das. Wie siehst du das aber mit Zahlungsausfällen? Das ist wahrscheinlich bei dir gar nicht existent, weil die Firmen so groß sind, oder? Weil was ich sagen würde, ich habe sau viele Freunde, die halt Ami-Markt und US-Markt unterwegs sind. Und ich würde sagen, meine Wahrnehmung, so im kleineren Space jetzt nicht so, keine Ahnung, 10 Mio aufwärts, da kannst du ja nur Rechnungen zahlen. Das geht ja gar nicht anders aus, als sonst antwortest du ein Ding. Aber so im kleineren Space würde ich sagen, also was ich weiß, Zahlungsausfälle sind halt in Amerika viel krass länger, viel mehr.
Ja, wird schon krass sein. Bei uns in Amerika fast gar nicht.
Ja, jetzt halt groß, saugroße Firmen. Ja, aber
generell ist bei uns unter 1% Zahlungsausfälle.
Ja, ich meine, ihr habt Riesenfirmen, da kommst du ja nicht drum rum. Also bei einem Konzern, der fällt nicht aus in der Zahlung, so das ist... Ja. Und bei großen Firmen ist es natürlich anders noch einmal. Spannend. Und ansonsten würdest du sagen, keine großen Differenzen, außer dass die ein bisschen skeptischer sind, die Boys. Und dass sie halt glauben, dass sie die krassesten sind, die Deutschen, wenn sie halt irgendwie 10 Mio machen. Und glauben, sie sind die härtesten Baller des Planeten.
Ja.
Ja, okay. Ja, lustig. Ja, würde ich, also was ich zum Beispiel finde, und im Ami-Markt kann man halt viel krasser skalieren, so zum Beispiel, ja. Weil jetzt nur im Consulting-Space, wenn man redet, zum Beispiel Cardone Ventures, der Grant Cardone ist eine Firma, und quasi der hatte zwei Firmen, einmal Cardone Enterprise, einmal Cardone Ventures, und das sind zwei Consulting-Firmen, die machen beide über 130 Millionen Euro Jahresumsatz, also gesamt 260 Millionen Jahresumsatz, einmal Consulting quasi, wie sie so größere Firmen growen und einmal diese Sales-Coaching-Firma, ja, und die machen halt beide 260 Millionen, das ist halt schon, also gemeinsam, das ist halt schon wild, wenn man sich so vorstellt, im deutschen Space, also da ist halt nicht einmal, das geht halt nicht, der Markt ist halt viel größer, oder der, wie heißt der, kennst du, der Finanzdude aus Amerika, der stärkere Dave Ramsey, ja, der macht ja auch 300 Mio, ist ja auch geisteskrank, Alter. 300 Mio mit so Coaching, Consulting für Finanzzeugelwerks. Das ist halt im deutschsprachigen Markt, ist halt nicht drinnen. Der Markt gibt es, glaube ich, einfach nicht her. Und da ist die Marktgröße natürlich was größer. Und deshalb interessant, dass du halt zuerst im US-Markt machst und dann halt noch den deutschen Markt so dazu genommen hast.
Also wir sind jetzt wieder verstärkt in den deutschen Markt reingegangen auch.
Ja.
Aber es war halt sehr lange 80-90% US und der Rest Deutsch.
Du machst ja auch extra, machst du extra YouTube-Videos für Deutsch oder nimmst du die einfach zweimal auf?
Ich habe eigentlich nur englische YouTube-Videos. Ich hatte halt so viele deutsche Recordings, deswegen habe ich jetzt einen deutschen Kanal aufgemacht, aber eigentlich mache ich nur Englisch.
Du machst nur Englisch, aber du hast schon deutsche Videos gedroppt.
Ja, ja, weil ich halt so viele Recordings hatte und dann dachte, okay, dann wäre kacke, wenn die jetzt einfach nur rumliegen. Dann schalte ich die halt live auf YouTube.
Ah, okay, das heißt, du hast die schon gehabt quasi?
Ja.
Okay, alright, interesting. Und bei den Speaking ist das Gleiche. Wenn du speakst auf deutschen Bühnen, kannst du es eigentlich nicht so gut leveragen. Stell mir schon komplex vor, so zwei Sprachen. Ja, ich meine, in ein, zwei Jahren komplex. Ist was anders mit AI, aber jetzt?
Ist schon ein bisschen komplex, aber ist okay, weil jetzt ist gerade so 50-50, deutsche Kunden, internationale Kunden.
50-50, ja. Krass. Das ist krass. Und Sales machst du halt einmal auf deutschsprachig, einmal auf englischsprachig. Fulfillment ist dann aber, habt ihr ein deutsches Team oder werden die Deutschen auch englisch begleitet?
Nee, wir haben halt drei deutsche Teams und drei englische Teams.
Ah, okay. Interesting. Mhm. Spannend, Company-Aufbau, Alter. Richtig krass. Wenn wir jetzt unseren gemeinsamen Freund hernehmen, du bist ja für mich Mr. Brand so ein bisschen. Also du bist schon sehr, was das Branding angeht, immer schon sehr bedacht und sehr, sehr Ding. Jetzt unser gemeinsamer Freund, der Bizeps-Basti, ja, Sebastian Selinski. Was würdest du sagen, in seiner Brand sind zwei, drei Sachen, die richtig geil und gut sind, wie er es aufgebaut hat?
Ich glaube, er hat halt sehr gut diesen, wie nenne ich das am besten? Er hat halt einen sehr, sehr, sehr guten Status aufgebaut, dadurch, dass er halt sehr dominant seine Thesis in den Markt gedrückt hat. Also seine Thesis, von wegen es ist besser, mit einem Inhouse-Team zu skalieren als mit Agenturen, hat er halt über einen sehr dominanten Status, der halt einerseits körperlich, andererseits halt durch die Kundensuccesse gegeben ist, reingedrückt. Und es hat halt krass geballert. Das ist das Erste. Das Zweite ist, sage ich mal, dass er einfach auch geisteskrank intelligent ist. Also ich glaube, viele verstehen nicht, wie intelligent er wirklich ist und wie smart er ist. Und dass er halt einfach...
Aber allein, wenn man ihm zuhört, seine Sachen, die er sagt, Allein, wenn ich denke, wie würde ich es ausdrücken und wie würde er es ausdrücken?
Ja.
Jung, der redet wie meine Mutter. Meine Mutter ist Deutschlehrerin, so quasi in Worten, in Fremdworten. Was der verwendet für Vokabeln, die muss ich teilweise mit ChatGPT übersetzen, so gefühlt, was der da eigentlich sagt. Ja. Also das stimmt, ja, safe.
So, und ich glaube, der hat halt sehr bedacht, sehr gute strategische Plays gemacht, die halt sehr viel Viralität gebracht haben im deutschen Markt in einem sehr komprimierten Zeitraum.
Zum Beispiel?
Ja, ich sag mal halt diese ganzen, sag ich mal, Nuancen von seiner Brand, die halt einerseits auf dieses Meme-lastige gehen.
So, die Jokes.
Und andererseits halt auf dieses so dominante, so Fitness-Bizeps und sowas. Was halt dazu geführt hat, dass die ganze Konkurrenz sich halt so ein bisschen in die Hose gemacht hat. Weil die dachten so, warum kommt der und warum klaut uns die ganzen Kunden und sowas? Aber haben halt sich auch nicht getraut, irgendwas zu sagen. Und dadurch, dass halt so viel, sag ich mal, Ads, Content und sowas gedroppt hat, hat halt in so einem sehr komprimierten Zeitfenster halt diese Viralität erzeugt. Und deswegen auch so ein bisschen diesen Sogeffekt hinter seiner Brand. Und das sind, sag ich mal, so zwei Sachen, die halt richtig, richtig krass gemacht hat. Und also es ist halt einfach sehr smart und strategisch halt die ganze Zeit die richtigen Moves gemacht.
Ja. Und was wäre eine Sache, die du vielleicht der Spur anders machen würdest mit deiner Brille, die du hast, als er? Was würdest du sagen, in seiner Situation würdest du anders machen?
Ich glaube, das Einzige wäre, dass ich früher in den internationalen Markt gegangen wäre. Ist natürlich sehr einfach zu sagen von außen und auch einigermaßen schwierig umzusetzen.
Ja.
Aber ich glaube, wenn er jetzt dieses Jahr vielleicht in Q2 oder in Q3 noch in den internationalen Markt geht und da halt das gleiche Playbook durchzieht, dass es halt nochmal doppelt und dreifach Reach hat.
Safe.
Weil, also, sorry, aber wenn man im deutschen Markt halt so einen Umsatz und so einen Profit macht in so einem kurzen Zeitraum, kannst du halt das Fünffache im internationalen Markt machen, einfach weil der so viel größer ist. Das wäre, glaube ich, das Einzige, sag ich mal, die frühere Internationalisierung. Aber wie gesagt, also ich sag mal, eine Viralität und sowas ist halt natürlich auch in der deutschen Bubble entstanden. Das kann jetzt auch, es gab halt sehr viele, sage ich mal, zeittechnische Umstände und Faktoren, die natürlich auch dazu geführt haben, dass so eine Viralität entstanden ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es so einfach replizierbar nochmal wäre, auf dem internationalen Markt die gleiche Brand und die gleiche Viralität hinzubekommen.
Brauchst wahrscheinlich eine andere These, andere Markt, andere These, andere Sachen. Ja. Jetzt noch einmal auf dich zurück. Du machst mit deinem Geschäftspartner, er rockt die Operations, du machst quasi Akquise und Kundengewinnung.
Ja.
Wie ist eure Zusammenarbeit? Habt ihr quasi einmal pro Woche ein Meeting? Weil viele Menschen sind mit Geschäftspartnern am Start und viele Menschen haben Struggle mit Geschäftspartnern. Wie arbeitet ihr gemeinsam zusammen? Wie sind eure Routinen? Wie macht ihr das?
Eigentlich super entspannt. Also wir haben jetzt keinen Schedule Check-in oder sowas. Wir telefonieren halt dreimal am Tag, random, wenn man halt Zeit hat.
Also das heißt, kurze Frage, seid ihr Office, beide im Office dann oder?
Nee, er ist in Bremen und ich bin in Hamburg.
Wie? Das ist ja nochmal. Das heißt, er ist in Bremen, ist nicht immer im Office. Das Office sind aber alle Teammitglieder und Mitarbeiter.
Nee, wir sind komplett remote.
Ah, jetzt ist komplett remote. Funktioniert das überhaupt, der Company remote zu machen?
Scheint so.
Weil im deutschen Raum gibt es immer diesen funny Glaubenssatz, dass das halt nicht geht, so suggeriert von dem einen oder anderen. Aber ja, okay, das heißt, ihr telefoniert, okay.
Und aber es ist nichts scheduled. Also wir haben halt so ein immenses Vertrauen ineinander, dass wir halt teilweise natürlich strategische Entscheidungen treffen und Pläne arbeiten und dann umsetzen, aber im Day-to-Day ist es halt manchmal so, ich habe gerade den und den geclosed oder ich habe gerade das hier gemacht bei unserer intern das und das oder so. Aber das ist halt nicht gescheduled. Also wir schauen jetzt, dass wir das hinkriegen so, um quasi nochmal mehr Feuer reinzubringen und sowas. Aber es funktioniert halt so. Und deswegen haben wir gesagt, okay, passt.
Ja.
Jeder macht so sein Ding, jeder ist happy, es funktioniert alles.
Und er ist eigentlich verantwortlich für das gesamte Team, mehr oder weniger, bis auf den einen, den ihr jetzt quasi im Sales reinholen wollt. Oder er ist quasi für die gesamte Operations eigentlich.
Richtig, also ich bringe die Kunden ran und er sorgt dafür, dass die Kunden eine Dienstleistung bekommen und happy sind.
Ja. Und was sind eure Dinge dann, um Remote Culture geil entstehen zu lassen?
Musst du ihn fragen.
Das heißt, damit bist du eigentlich gar nicht involviert.
Ja. Also ich habe keine Ahnung von Teammanagement und Leadership und Culture.
Ist so lustig, eure Struktur. Ist auch saugeil. Ja. Also das ist, glaube ich, wie ihr es habt, ist so der beste Weg, wie man es, glaube ich, haben kann in der Kombination. Ist ja auch das, was der Alex Hormozi sagt, wenn alle das Gleiche machen, dann ist ja eh für gar nichts, dass ihr überhaupt gemeinsam das macht. Und würde ich auch 1:1 unterschreiben. Also,
ich könnte es jetzt auch irgendwie ein paar Sachen erklären, aber es geht halt alles auf seine Kappe und er ownt das halt und er hat halt die Verantwortung und ich sage, okay, mach.
Ja.
So, es scheint zu funktionieren. Ja, so, genau wie er sagt, so scheint zu funktionieren, dass du ein Dubai-Event machst oder jetzt Ad schaltest.
Das heißt, ist ja da gar nicht so, dass es sich anscheißt oder sagt, hey, das Ding, wir machen jetzt was Fettes und.
Gar nicht.
Gar nicht. Einfach ganz entspannt, du machst dein Ding und ich vertraue dir.
Ja.
Ja, geil. Cool. Wie alt ist er?
29 gerade.
29, okay, das ist jetzt quasi relativ ähnlich alt, okay. Super spannendes Ding. Das heißt, einfach auf Mega Trust, ihr telefoniert einfach random, wie es läuft, was macht's, einfach zwischendurch im Tag.
Ja.
Bist du nicht so krass getaktet dann? Weil wie viele Calls hast du dann in der Woche?
Jetzt gerade so 15.
15 pro Woche. Das schafft sich, das haltet sich aus und dann musst du halt Content Creation machen und that's it eigentlich.
Also ich habe meinen Schedule geisteskrank getaktet, so jede Minute.
Wie taktest du dich?
6.30 Uhr aufstehen, 7 Uhr Gym, 8.30 Uhr Frühstück, 9.39 Uhr anfangen zu arbeiten, 12 Uhr Mittagspause, 1 Uhr wieder arbeiten, 16 Uhr wieder Pause, dann 16.30 Uhr wieder arbeiten und dann so 18, 19 Uhr Feierabend.
Okay, und dann gehst du wann schlafen?
22 Uhr.
Das heißt, du hast so 3 Stunden am Abend, so ein bisschen unwinden, Zeit, Essen, ja, irgend sowas machen.
Ja.
Okay. Und was ist der Grund, ihr seid voll remote als Company.
Ja.
Was ist der Grund, warum du noch in Hamburg bist?
Ich liebe Hamburg einfach. Also okay, im Sommer. Also im Winter bin ich gerne in Dubai
ja,
oder woanders, aber im Sommer. Ich liebe Hamburg, ich habe meine Family da,
okay,
Umfeld und sowas.
Ja,
und es gefällt mir als Stadt auch richtig gut.
Ja, Hamburg ist schon echt schöne Stadt.
Und ich habe halt eine geisteskranke Routine da.
Ja, ja,
also, und die will ich ungern jeopardizen.
Und du arbeitest immer vom Homeoffice aus?
Nee, ich habe ein Office.
Du hast selbst ein Office?
Ja.
Okay, da bist nur du?
Ja.
Okay, weil du vom Homeoffice aus keinen Bock hast?
Ja, ich will es halt auch mental getrennt haben.
Ja, ja, das mental trennen ist, glaube ich, das hat schon Vorteile. Also ich arbeite seit 3 Jahren, glaube ich, aus dem Homeoffice. Seit Corona eigentlich, um genau zu sein, also seit dem zweiten Corona-Lockdown. Dann habe ich angefangen, als wir nach Dubai gezogen sind, dann habe ich eigentlich nie mehr Büro gehabt. Und ich merke halt, man ist halt nur in diesem Arbeitsmodus. Also wenn ich so außerhalb vom Arbeitsmodus sein will, muss ich irgendwie Paddle spielen oder irgendeine Sportart machen, die meinen Kopf zwingt abzuschalten. So. Gym geht auch gar nicht so gut, weil im Gym, wenn man so im Arbeitsmodus ist, finde ich, dann kann man da nicht so perfekt unwinden, finde ich. Wenn man so halb unwindet, das geht's. Aber wenn man so im Arbeitsmodus ist, dann ist sowas, was den Kopf einfach richtig ausschaltet, das perfekte Ding, so, ja, finde ich.
Ja.
Das ist so im Homeoffice halt, was ich sagen würde, wenn man halt wirklich viel Homeoffice ballert, dann ist das Ding. Du machst aber auch Wochenende komplett off, habe ich gehört, oder?
Ja.
Einfach komplett off?
Ja.
Warum?
Zum Recharge.
Okay, ja. Hast du nicht Ängste, du willst ja pushen und vorankommen.
Ja.
Was ist der Grund, warum du nicht zum Beispiel einfach eine 6-Tage-Woche machst und einfach noch ein bisschen mehr pushen kannst? Glaubst du nicht, dass da mehr Output produziert wird oder sagst du, das ist es mir nicht wert, da habe ich keinen Bock drauf?
Ich glaube, eine Mischung aus beiden. Also ich glaube nicht daran, dass man über eine gewisse Anzahl an Arbeitsstunden produktiv sein kann.
Mhm.
Also ich glaube nicht, dass man viel mehr als 40, 50 Stunden die Woche High-Intense, High-ROI-Tasks arbeiten kann. 40 Stunden an Netto-Arbeitszeit an High-ROI-Task finde ich schon geisteskrank. Also ich würde sagen, dass ich wahrscheinlich so im Schnitt in der Woche bei so 30, eine richtig heftige Woche vielleicht sogar 40 Stunden lande an Netto-Arbeitszeit.
Mhm.
An guten Tasks. Ich glaube, am ersten 30 Stunden. Ich glaube, 30 Stunden Netto-Arbeitszeit an halt High-ROI-Task, wie zum Beispiel ein Sales-Call oder Content-Creation oder so, ist für mich schon top-notch.
Ja, und der Rest, würdest du sagen, wäre, wenn du es versuchst reinzupressen, wäre eher so Low-Return-of-Invest-Tasks,
ja,
die halt lower-leverage sind und da sagst, lass es lieber gleich.
Ja.
Interesting, ja. Ich habe den krank gegenteiligen Glaubenssatz. deshalb ist es lustig, drüber zu sprechen. Weil ich glaube, eine Sache, wenn man viel und hart pusht, glaube ich schon, dass das was bringt. Ich glaube, man muss hardcore häufig hinterfragen, sind die Tasks, die ich mache, relevant und sinnvoll? Aber ich glaube schon, dass wenn man in einem Umsetzungsmodus ist, dass man so 6 Tage die Woche...
Das ist halt auch personabhängig.
Ja, safe.
Also wenn du es kannst, dann mach's.
Ja.
So, bei mir bringt's halt nichts.
Ja.
Weil dann hänge ich am Samstag vorm Computer
und machst den ganzen
Scheiß. Guck 8 Stunden auf meinen Desktop.
Ja.
Und bin dann doppelt abgefuckt, weil ich erstens keinen krassen ROI habe und zweitens einen Tag Zeit verschwendet habe, den ich hätte chillen können.
Fix. Wenn du jetzt ROI misst bei deiner Tätigkeit, wenn du Content anfängst zu machen, kannst du den ROI anfangs nicht messen. Wo setzt du das dann für dich an? Sagst du, na, ich weiß, dass das zu 100% bringt? Zum Beispiel bei uns bei YouTube. Ich investiere da viel Effort, viel Energie rein. Ich für mich habe auch den Glauben, das bringt zu 100% was. Ob es unser Business jetzt Geld bringt oder in einem Jahr, jetzt wahrscheinlich noch nicht so krank viel, aber irgendwann wird es einmal ein bisschen was bringen und dann hat es irgendwann den Return of Investor da. Ja, ich merke zum Beispiel bei uns im Recruiting hat es einen großen Vorteil mittlerweile, weil die Leute sich jetzt halt Sachen anschauen können, konsumieren können und so weiter und so fort. Aber wenn du sagst, okay, Return of Invest, aber bei Dingen siehst du nicht immer Short-Term den Return of Invest. Gehst du einfach nach deinem Glauben, was du denkst oder was ist da das Entscheidungskriterium für dich?
Ich habe halt eine gute Mischung aus Short-, Mittel- und Long-Term-Tasks quasi.
Ja, das heißt, du definierst einfach so, was ist ein Long-Term-Task, die mich
langfristig... Also ich würde jetzt nicht 40 Stunden die Woche arbeiten an Sachen, die mir in 3 Jahren ROI bringen.
Ja.
So. Also da musst du natürlich schon irgendwie einen Mix haben. Aber so, keine Ahnung, sowas wie YouTube oder so Content-Game, so, wenn du da 10 Stunden die Woche reinsteckst und es bringt dir in einem Jahr was, ja, ist ja geil.
Ja.
Aber du musst natürlich auch eine gewisse Zeit trotzdem an Sachen arbeiten, die dir jetzt was bringen.
Sonst wird es schwierig.
So, also wenn ich meine Woche angucke, ist so 40% Content, aber Content bringt dir auch direkt Leads und Kunden.
Mittlerweile bei dir.
Ja.
Früher am Anfang nicht, oder? Wobei
mit schon mit einem kleinen Twitter, Delay, aber ja. YouTube hat auch sehr schnell nach 2-3 Monaten Kunden gebracht.
Ja gut, aber du hast schon die Bekanntheit so auf Twitter gehabt, so weißt du. Ich meine, du hast ja schon ein Ramp-up. Also der YouTube ist ja nicht so, hey, du fangst jetzt an, dich hat keiner erkannt und du fangst an, sondern der YouTube war ja Twitter
bekannt. Aber ich würde ich würde keinem empfehlen, mit Personal Brand anzufangen. Ich würde jedem empfehlen, 1-2 Jahre durch so eine harte Phase zu gehen, wo man halt Outbound macht, Cold Calls, Cold E-Mails, Facebook-Gruppen oder so, dann die Fallstudien und dann mit den Fallstudien Content. Weil ich glaube, die Problematik im Content-Game ist halt, dass halt so viele Leute anfangen, Content zu machen, um Kunden zu generieren, dann Kunden kriegen, dann Fallstudien kriegen und dann irgendwie wachsen.
Ja,
und deswegen ist halt auch der Content so wack.
Fix. Dieses klassische Gary Vee zum Beispiel. Als wir angefangen haben, ich kann mich noch erinnern, vor 5,5 Jahren haben wir YouTube-Videos angefangen zu machen und die waren halt, Alter, weil wir halt Gary Vee, Jab, 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 Hook als Story-Format gehabt haben und es war halt hoch die falsche Strategie in meiner Welt, was wir gemacht haben. Sondern wir hätten einfach irgendwie schauen müssen, outbound, Kunden gewinnen, that's it, mehr hätte man nicht machen sollen. Damals halt viel Effort und Energie in die Sachen, in die falschen Sachen investiert und original 6 Monate an Zeit einfach ins Sand gesetzt.
Ja.
Ja, und da muss man, glaube ich, achtsam sein, welche Tasks geht man an und was macht man in welcher Reihenfolge. Für langfristiges Scale im deutschsprachigen Markt, hast du gesagt, gibt es so vielleicht 3000 Units, also 3000 Unternehmen, die targeted in deiner Zielgruppe sein können. International so quasi 20.000. Ist dein Plan, langfristig gesehen irgendwann einmal den Markt auch zu erweitern oder sagst du einfach, du bleibst in dem Markt drinnen und der Markt lässt sich sehr, sehr groß skalieren?
Bleib in dem Markt drin. Also ich meine ja schon, wenn ich mit 50, 60 Kunden mache ich ja 10 Mio
im Jahr.
So, ich brauche ja nicht viel.
Ja.
So, ich meine, wie viele Millionen willst du machen als Agentur? So. Bis dein Fulfillment irgendwann bricht oder was auch immer passiert.
So Neil Patel irgendwann mal 200 Millionen, das ist halt schon.
Und dann, wenn ich mehr machen will, dann gehe ich vielleicht auf 100 Kunden.
Ja, so.
Aber dann bin ich ja direkt bei 20 Millionen.
Ja.
Ich brauche ja nicht viele Kunden. Das ist auch das Schöne irgendwo. Und lieber bleibe ich in so einer Zielgruppe, die halt auch sehr viel Geld hat. Also ich würde nie wieder zu so einer Anfängerzielgruppe zurückgehen, wo 1.000, 5.000, 20.000 viel Geld ist. So.
Ja, ja.
Also lieber in der Zielgruppe, wo halt alles irgendwie Firmen sind, die irgendwie 10 Millionen machen und für die ist 50.000 Witz. Dann gucken die so, ja, soll ich das irgendwie jetzt auf meine Kreditkarte oder per Bank machen? So.
Ja, fix. Zahlungskräftige Zielgruppe ist schon ein Vorteil, würde ich auch sagen.
Ja, geisteskrank.
Also, je advanceder die Zielgruppe, umso angenehmer ist es einfach mit denen zu arbeiten. Also, wenn man jetzt so sagt, den Homozi, habt ihr da eigentlich, wenn ihr so Special Case seid, natürlich habt ihr einen extra Effort, den ihr da reinlegt. Wie ist das mit denen zu arbeiten?
Sehr entspannt.
Ja?
Ja.
Das heißt, die sind so auf Chili-Milli und du machst dein Ding, wir trusten
dir. Das ist das Witzige. Also die Key-Accounts sind fast die entspanntesten, mit denen zu arbeiten, weil die halt so krass sind und so weit, dass die halt auch sehr entspannt sind.
Ja, und das heißt, die sind aber dann nicht mega Control-Freaky auf die...
Gar nicht.
Hätte ich mir so ganz anders vorgestellt beim Emosi irgendwie so. Okay, und du warst ja auch dort vor Ort, oder? Wie war das?
Sehr cool. War wie erwartet, ja.
Ja?
Also der CMO hat mich halt eingeladen, irgendwann im November, dann im Januar zu denen zu kommen ins Office. Und es war schon sehr cool, also mit denen nochmal zu schnacken, mit denen zu sprechen. Aber ich finde es cool, weil die sind halt genauso offline, wie sie online sind. Hm. Also 1:1 gleich Persönlichkeit.
Ja. Und was waren so die Hauptlearnings von dem Ding, wo du dort warst?
Das Krasseste war echt A-Player. Und das Krasseste war Team. Und die haben echt gesagt, also mit jeder Firma, mit der die arbeiten, jede Portfolio-Company, die skalieren immer nur über krasses Team. Also es gibt kein Shiny Object, es gibt kein Golden Nugget, es gibt einfach nur, du musst ein krankes Team haben. Und krasse Leute einstellen, die den Job machen.
Das ist das Hauptlearning, war krasses Team. Ja. War dein Geschäftspartner mit oder warst du dort allein?
Ja, alleine.
Aber der fliegt immer normalerweise mit, wenn ihr wo seid? Oder nee, wie ist? Nee, du bist eigentlich immer selber am Travel und so ein bisschen.
Ja.
Okay, krass. Krasses Team, ja, das würde ich auch sagen. Also, das würde ich 100% unterschreiben. Man merkt einfach, wenn man so Leute hat, die wirklich krank Projekte ownen können, voranpushen können, vorantreiben können, was das halt für ein crazy Multiplikator dann irgendwann hat. Wenn du jetzt sagst, du hast das mitgenommen, was sind so die Dinge, die du dann ändern möchtest oder umstellen möchtest? Ist es so, dass ihr durch diese Erkenntnis?
Jetzt nicht unbedingt viel umstellen, aber es hat uns nochmal so ein bisschen bestätigt in der Ansicht, die wir halt haben. Also wir haben schon viele krasse Leute im Team, aber ich sag mal, wenn wir auf das nächste Level kommen, sag ich mal auch nochmal von Umsatz und Cashflow, dass wir dann nochmal ein paar Leute austauschen und quasi nochmal teure Leute einstellen, wo wir dachten, okay, keine Ahnung was, 50, 60, 70 Jahresgehalt ist schon sehr krass, so da dann eher in die Richtung gehen, 100, 120 Jahresgehalt. weil kostet dann irgendwie anderthalb, zweimal so viel, aber bringt viermal so viel.
Mhm.
Das sind eigentlich so die krassesten Learnings.
Das ist das Hauptding, was die eigentlich machen, ist Recruiting, würdest du sagen?
Ja.
Was ultra crazy eigentlich ist, weil die machen ja Beteiligung und haben einfach Beteiligung und Recruiting smart, also sie machen einfach Recruiting mit Branding smart kombiniert und ziehen einfach krasse Brands rein, rekruten für die, hauen dort Leute rein und sagen, das sind so die strategischen Ausrichtungen.
Ja.
Weil das ist ja crazy, wie die eigentlich auch Company Growth bei einzelnen Companies halt haben, bei anderen, was ich weiß
nicht. Und das ist halt das Ding, es ist nie irgendwie deren Marketing oder deren Offer, klar kann man nochmal ein paar Prozent daraus, aber das Kranke ist immer das Team. So.
Das Kranke ist das Team.
Ja.
Das ist auch so das Ding, was ich mir denke, zum Beispiel ein lustiger Ding, der Marwan hat mir zum Beispiel vor kurzem so irgend so eine Ad geschickt von einem Mitbewerber, der halt irgendwie unsere Ads irgendwie super ähnlich nachgemacht hat, was auch immer. Und mein Response war so, irgendwie, dass ich es halt lustig gefunden habe, so, dass es mir eigentlich komplett wurscht ist, weil ich denke mir, solange wir einfach härter besser rekrutieren, bessere Leute aufbauen, eine bessere Culture haben und das besser aufbauen, werden wir die langfristig einfach overrulen as fuck. Und das ist, glaube ich, so das Hauptding ab einem gewissen Punkt. Und das ist mir auch selber super krass aufgefallen. Ich bin so dieser, würde ich sagen, sehr stark dieser Hustler, Pusher, go for it, so. Sebastian haben wir, also wir haben Sebastian sagen können, haben wir auch lustigerweise gesagt, weil er ist ja auch eher so, er hat so seine Phasen, wo er richtig hart grindet und hustelt, aber er hat auch seine Phasen, wo er so ein bisschen gechillter das Ganze angeht. Und habe ich super lustig gefunden, interessant gefunden, weil ich halt so ganz anders bin. Ich versuche halt immer maximal pushen und so. Aber was mir aufgefallen ist, in dem Ding ist ein gewisses Defizit. In jeder Stärke ist eine Schwäche drin und ich gehe halt dafür dann zu lang, statt dass ich mir frage, wer kann es lösen, frage ich mich, wie kann ich es lösen? So, ich versuche es selbst zu lösen, anstatt zu überlegen, okay, wie könnte ich das, wer könnte es in Zukunft gut lösen, das Problem. Und das ist halt, glaube ich, was ab einer gewissen Größe, was super wichtig ist, dass man eher fast in wer denkt, anstatt in wie. Ja, und sich da anfangen, Gedanken zu machen.
Ja.
Wenn man jetzt noch einmal ganz kurz zurückgeht, was sind so die, deines Erachtens nach, die, wenn du jetzt klassische Agenturbetreiber, Starter, die so bei 15.000 monatlich sind, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Punkte, die du denen mitgeben würdest, die wichtigsten zwei, drei Punkte, die sie vielleicht auf ihrer Journey mitnehmen sollen, aus den Learnings, die du mitgenommen hast?
Geduldig sein, Nische treu bleiben und immer an dir arbeiten, immer besser werden. Und dann wirst du über einen langen Zeitraum mit dem Compound-Effekt gute Ergebnisse sehen.
Ja, safe. Also Nische treu werden war auf jeden Fall eins. Nische treu werden ist eine lustige Anekdote, gibt es da. Kunden von uns, die haben vor kurzem überlegt, sie machen Recruiting und dann haben sie eine Branche gewechselt und haben gesehen, ah fuck, die Branche hat andere Nachteile und sie wieder zurückwechselt. Das ist so das klassische Ding, was ich sagen würde, wo ich mir zurückdenke, als wir am Anfang waren, Alter, in den ersten zwei Jahren, ich glaube, ich habe 5 verschiedene Positionierungen gemacht gehabt. Ja? Ultra dumm. Hätte ich einfach eine Sache gescheit konstant durchzogen, 100-mal besser. Ja. Ja? Geht so ein bisschen mit Ausdauer und Durchhaltevermögen. Der dritte Punkt war?
Geduld haben für den Compound-Effekt.
Ja.
Die meisten Leute geben halt auf, kurz bevor der Compound-Effekt sitzt.
Ja, fix. Consistency beats Intensity. Einfach eine Sache gescheit ballern, gescheit durchziehen, hochfahren und dann kommt Scale. Ich freue mich auf deinen Compound-Effekt, den weiterhin von außen betrachten zu dürfen. Ja? Was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, was und wie ihr eure Brand aufbaut habt, ist wirklich ultra spannend und interessant zu sehen, ja, weil es so ein ganz anderer Ansatz ist. Ihr habt so komplett ohne Direct Response auf ultra große Brands ultra spannend zu betrachten, weil so das, was ich vorher auch schon zu dir gesagt habe, so wie ihr eure Company aufbaut habt, also es ist so extrem unique, wenn man so 100 Agenturen hernimmt, seid ihr so zwei, also eine von zwei wahrscheinlich, die so komplett einen anderen Weg gehen und aber auch eine ganz andere Zielgruppe, ganz anderes Offer, weil ich meine, natürlich gibt es einige Copycats von euch so, aber so auf relevantem Niveau, also im deutschsprachigen Markt, ich meine, da gibt es ja, fällt mir ein Dude ein, eventuell zwei, die halt annähernd wesentlich lower seid als ihr, von den Case Studies abgesehen, also da habt ihr schon einen wirklich uniken Weg vorgelegt und eine richtig, richtig spannende Journey.
Ja.
Ja, geil.
Danke super für die Einladung.
Gut, meine Lieben, ich würde sagen, folgt dem lieben Karl auf seinem Instagram, da kann man einige Sachen sehen. Und auf deinem deutschsprachigen YouTube kommt viel oder kommt da eher nicht so viel?
Ein bisschen was.
Ja, das heißt, Instagram ist wahrscheinlich der beste
Instagram
Kanal.
Instagram ist am besten, ja.
Alright. Deshalb viel Spaß, die Journey vom lieben Karl weiterhin zu verfolgen und vielen, vielen Dank, dass du am Start warst.
Danke dir, mein Lieber.
Alright.
War geil.
Gut.